Geschichte und Technik digitaler Medien. Dritte Vorlesung, Netze. Gehalten am 5. Mai 2010 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Zur dritten Vorlesung begrüße ich Sie. Heute geht es um Netze. Guten Morgen. Die Geschichte der Netze, der Computernetze, fängt eigentlich beim Whirlwind an, aber ich will Ihnen kurz was über die Situation vorher schildern. Krieg ist wieder der Vater aller Dinge, also nicht aller Dinge, aber viele, gerade in der Computertechnik. Haben wir ja schon letztes Mal gesehen, der ENIAC, so als einer der Hauptanwendungen, also Hauptcomputer, aus dem so eine gerade Linie rausgeht, zur ballistischen Berechnung. Und ähnlich ist es auch bei der Vernetzung. Das Hauptproblem ist hier die Überwachung des US-Luftraums. Das Problem sind die Langstreckenbomber gewesen im Kalten Krieg. Und das Problem bei den Langstreckenbombern ist halt, dass sie sehr schnell sind. Und bis man sie entdeckt, muss man irgendwie Gegenmaßnahmen ergreifen und hat kaum Chancen, die abzufangen. Die Situation ändert sich ein bisschen in den 40er Jahren. Also Anfang 1940 wird der Radar erfunden, also als Sichtungstechnik, wo man schon deutlich früher feindliche Flugzeuge oder auch freundliche aufspüren kann. Die müssen dann aber irgendwie gesammelt werden, damit man auswerten kann. Man dachte ja immer, die Russen kommen bald. Und als dann erstmal zu Nuklearwaffen kam, war es alles noch viel schlimmer. Also die werden jeden Moment, können sie hier ihre Bomben abwerfen. Also hat man Zentren eingerichtet, das sieht man hier nicht sowieso, Spielbretter. Und dort immer per Telefonleitung, das sehen Sie auf der rechten Seite, die Radardaten übermittelt. Und gesagt, okay, hier befindet sich das in dem Luftraum und hier muss man aufpassen. Und eigentlich permanente Alarmbereitschaft. Das Problem war, die Flugzeuge wurden schneller und flogen tiefer. Und Radar ist ja nun mal in Sicht, also funktioniert nur auf Sicht. Und wenn so ein Flugzeug eigentlich in Bodennähe über die Erde fliegt, dann kann man wieder zu spät eingreifen. Selbst mit Radar geht es dann nicht. Also nicht mit den Radarstationen, die man so hat. Man braucht also ein viel größeres Radarnetz. Und es entwickelt sich Ende der 40er Jahre der Wunsch, dass ein Computernetz entsteht, was diese Radardaten automatisch auswertet. Denn nicht nur die Radardaten sind, sondern man muss ja aus den Radardaten dann auch Fluglinien berechnen. Und da kommt der Whirlwind ins Spiel. Hier sehen wir ein Bild von 1943. Sie erinnern sich, Whirlwind, eigentlich ein Flugsimulator, aber die Luftwaffe verliert Interesse daran. Und außerdem ist die analoge Technik gar nicht so gut. Und Forrester baut es dann digital. Und ab 1949, also kurz nachdem beschlossen wurde, dass man dieses Luftraumüberwachungssystem baut, wird halt das mit dem Whirlwind ausprobiert. Und die ersten Tests ab 1949 sind sehr erfolgreich, sodass die Armee sagt, jawohl, wir nehmen das Gerät. Aber Forrester war natürlich nicht imstande, das in großen Zahlen zu bauen und auch so weiterzuentwickeln. Das Ganze wird verlegt ans Lincoln Lab. Merken Sie sich den Namen, der taucht heute noch öfter auf. Lincoln Lab am MIT, wo dann in Zusammenarbeit mit IBM daraus der Zentralcomputer des SAGE-Programms wird. Und das SAGE-System, also SAGE steht für Semi-Automatic Ground Environment, also ein halbautomatisches, am Boden stationiertes Überwachungssystem. Halbautomatisch deswegen, weil da eine Menge Menschen noch beteiligt sind. Und hier sehen Sie mal so den geplanten Umfang in der USA. Also an allen Grenzen gibt es halt solche Kontroll- und Überwachungszentren. Es gibt da eine ganze Menge Sensoren, die da miteinander verbunden sind. Und das Ganze wird, glaube ich, eingeteilt in so, sagen wir mal, 26 Sektoren. Tag. Ich finde das sehr störend. Die Vorlesung geht um 19:15 und ich würde Sie alle bitten, doch einfach pünktlich zu sein. Das ist ja gar nicht so schwer, denke ich. 19:15 ist doch schon ganz gut. 10 Uhr ist angesagt, 10:15 Uhr geht's los. Können wir uns darauf einigen. So, das ist jetzt für die Ewigkeit aufgenommen auf diesem Pfeil. Das werden Sie jetzt jedes Mal, wenn Sie sich für die Klausur vorbereiten, nochmal zu hören bekommen. Also das SAGE-System an den Sektorengrenzen aus, gibt glaube ich 26 Sektoren oder hier sogar mehr, also hier sieht man 30, 29, aber ich glaube es sind 26 an der Zahl. Also die Zahlen sind nicht die Zahlennummer des Sektors. Und an den Grenzen wiederum gibt es dann auch Vermittlungsstationen. So, das ist der Umfang, das ist ein Riesending. Also da fließt jede Menge Geld rein, aber der Staat hat es ja. Da sagt man sich, beziehungsweise das Militär hat es ja. Und es geht um die nationale Sicherheit und wer will denn da schon zurückstecken. Hinzu kommt das Anfang der 50er Jahre Manhattan-Projekt. Also wir haben die Atombombe entwickelt, die Amis haben sie entwickelt, aber die anderen auch. Und jetzt ist einfach die Gefahr, da kommen Langstreckenbomber und die werfen Atombomben ab. Und da war nichts zu teuer, um das möglichst zu verhindern. Hier sehen Sie mal so einen schematischen Aufbau. In der Mitte haben Sie das Direction Center, dann haben Sie ein Combat Center und dann noch verschiedene Zentren drumherum. Aber in dem Direction Center läuft alles zusammen. Und dann haben Sie diese ganzen, also wer misst alles nicht? Also dann haben Sie einerseits irgendwie Aufklärungsflugzeuge, Bodenstationen, Luftraumüberwachung, stationär mobil von Schiffen und so weiter. Und das geht rein und raus geht die Kontrolle von Kampfabfangjägern, von Bodenluftraketen oder Flakgeschützen etc. Das ist so der Traum der Militärs, die Vollautomatisierung der Kriegstechnik. Das wird dann in Filmen auch immer mal wieder aufgegriffen, dass immer dieses Systeme spielen immer verrückt und lösen den Krieg aus fast und so. Das ist da so ein, das beginnt hier in den 50er Jahren, wo man Computern das einfach zutraut. Die sind in der Lage, solche Tätigkeiten zum Großteil zu übernehmen und der Mensch darf dann auf den Knopf drücken. Hier sehen Sie das dann, die ersten Tests am Cape Cod System, also da wird das zum ersten Mal ausprobiert, das MRT ist ja da ganz in der Nähe. Ab 1954 wird es so richtig entwickelt, 1958 gründet sich MITRE. Das gibt es heute noch vom MIT, da steckt da drin MITRE, und die sollen das Ganze koordinieren und diese Whirlwind-Computer weiterentwickeln, zusammen mit IBM zu dem Herz der ganzen Angelegenheit. Hier sehen Sie mal so ein Direction Center, 58, also ein Jahr vor der Eröffnung des SAGE-Systems. Das ist erstmal so ein hässlicher Betonklotz und wenn man den mal aufgliedert, dann hat man in der Mitte, also diesen Hauptteil, mit vier Stockwerken und rechts ist eigentlich nur eine Stromversorgung und eine Wasserversorgung, dass die Generatoren gekühlt werden und so weiter. Das Ganze muss ja autonom sein. Wenn es zum Krieg kommt, kann man sich ja nicht vom öffentlichen Stromnetz abhängig machen. Und deswegen gibt es eine eigene Stromversorgung über Dieselgeneratoren. So, und das Center auch, wenn Sie unten anfangen, First Floor ist so Equipment. Im Second Floor, das ist ganz spannend, da finden Sie diese Computersysteme. Computer A und Computer B können Sie hier schon lesen. Das Ganze ist nämlich ein redundantes System. Wir bauen, wir haben ja Geld genug. Und warum mit der erste Regel im Umgang mit öffentlichen Mitteln, warum eins bauen, wenn man für das doppelte Geld auch zwei haben kann? Und das wird hier gemacht. Man baut einfach zwei Rechner nebeneinander, die identisch sind. Und der eine ist immer auf Standby. Der kriegt die gleichen Daten, aber gibt nichts aus. Das sind ja Röhrenrechner. Die Röhren waren zwar ziemlich stabil, sie haben eine hohe Qualitätskontrolle, aber wenn so eine Röhre ausfällt, liegt der ganze Rechner lahm. Und Röhren sind wie Glühbirnen. Also die gehen einfach nach ein paar Stunden auch kaputt. Und wenn ein Rechner unten ist, na, dann springt der andere ein. Und durch diese eigentlich tumbe Redundanz, indem man es einfach verdoppelt, waren so Abzeiten, 99% war üblich. Also die waren fast immer an. Es gab ganz selten wirklich technische Ausfälle, aber der Preis war einfach verdoppelt. Und Sie sehen ja, ein Rechnersystem nimmt einen halben Stock ein und zwei halt zwei Stockwerke, einen ganzen Stock. So im dritten Stock hat man dann eben so Sitzungs- und Seminarräume. Und der vierte Stock ist jetzt der spannende für uns. Da ist dann die Auswertung der Computerdaten und das Ausbildungszentrum. Das sieht man hier. Als Interface wieder solche Radarschirme, umgebaute Radarschirme, auf denen das SAGE-System die Radardaten auswertet und in Form von solchen Linien darstellt. Also hier werden die Fluglinien einfach angezeigt und die Leute können dann drauf tippen und sagen, sag mir, was das ist und zur Identifizierung und dann zur Not eben auch auslösen, da ist nun der russische Bomber. Das Ganze ist eben so ein, sehen Sie ja, sehr futuristisch aussehendes Kontrollsystem. Das Problem war, einerseits gab es keine wahren positiven Meldungen, zum Glück. Es gab aber jede Menge Falschmeldungen, weil halt irgendein Wetterballon oder ein Vogelschwarm durchflog. Also das System konnte nicht, das war eine reine radargestützte Technik, das konnte nicht unterscheiden, ob da jetzt ein Flugzeug kommt oder ein Schwarm von Wildgänsen. Also das Ganze zwar ein Riesenaufwand war, aber im Grunde genommen militärisch wenig gebracht hat. Und das lag nicht nur daran, dass es keine reale Bedrohung gab oder keine Bedrohung kam, sondern auch, dass die Langstreckenbomber längst nicht mehr das einzige Problem waren. Aber noch ein paar technische Details, gerade in Bezug auf Netze. Benutzt wurden Telefonleitungen. Auch die wurden einfach angemietet. Standleitungen in den 50er, Ende der 50er. Unsummen, aber nichtsdestotrotz kann man sich leisten. Und hier sehen Sie den Zentralcomputer mal schematisch, also was er so konnte. Und woraus er bestand und was eben jetzt die Verbindung war. The XTL element of the input system receives information in the form of binary coded messages. Also es sind Binärdaten. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es könnten ja auch Analogdaten sein. Wir sind aber hier schon binär, weil der Computer das binär auch weiterverarbeitet. Over telephone circuits. The messages are transmitted from their source at a high signal repetition rate on a party line arrangement. Party line heißt, alle hängen an einer Telefonleitung und jeder muss sich überlegen, ob es für ihn ist. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Die Farmen hatten das auch. Wo es die Infrastruktur schlecht war, hat man eine lange Leitung gezogen, immer oberirdisch. Sie erinnern sich an die Westernfilme. Eine lange Leitung so gezogen für Telefon und alle hingen da dran und wer telefoniert, wer zuerst da war, der hatte halt die Leitung für sich und alle anderen konnten aber auch mithören. Das ist immer so ein Problem eher mit der Stromversorgung. Aber so machen die das auch. Alle hängen, also nicht alle, aber viele hängen so an einer Leitung, Partyline, and therefore, wie kann man das Problem lösen? Include a specific address code. Also jede Nachricht hat einen address code directing the message to a particular site or sites, as the case may be, or on all parties addressed with direct the message to centrals, to all centrals on the line. Also man kann an bestimmte schicken, an mehrere, an eine Gruppe oder an alle so broadcast messages. Das wird bis heute gemacht. Das Ethernet, also dass Sie hier sitzen und jetzt können sich ja doch einloggen, das funktioniert genau so, wenn Sie eine Nachricht verschicken, wenn Sie Ihre Mail jetzt abschicken, alle Computer können die mitlesen und Sie müssen darauf vertrauen, dass die anderen das nicht tun. Also, und es gibt aber immer ein paar Böse, die das dann doch machen, die sagen, ja, ich bin das auch, weil jeder kriegt ja die Nachricht und da steht drin, ist das für dich und normalerweise schmeißen Computer das weg. Und die Bösen sagen, ja, bin ich auch, ist auch für mich, ja, das auch. Und dann wird das mitgelesen, vielleicht auch verändert und weitergeschickt. Das sind so gängige Angriffsformen in Ethernets. Aber das wird hier Ende der 50er entwickelt als Technik. Zu Unsummen, muss man sagen. Wir brauchen eine Standleitung, die wir mieten, wir brauchen diese Systeme. Aber es ist erstmal da. So, und dann the XTL input element automatically checks the address, accepting only those messages that are addressed to its central or to all centrals. Hier funktioniert es, weil es, also das ganze System ist ja abgeschlossen. Das sind ja im Prinzip nur von Central zu einer anderen Central. Und insofern ist da von Hackern noch keine Rede, aber grundsätzlich sind das bei diesen Party-Lines ist das Problem. So, hier sieht man auch, das kommt aus der Dokumentation, Introduction to ANFSQZ. Das heißt, glaube ich, also hier steht es ja Army Navy Fixed Special Equipment. So müssen doch Computer heißen, nicht so irgendwie Wischiwaschi Pentium oder so, sondern ANFSQ7, so ganz kryptisch. Und da gibt es ja auch den ANFSQ8, der bis 65 dann entwickelt wird. So ein Ding besteht aus 50.000 Elektroröhren, also eine Hälfte, nicht? Und nimmt 2.000 Quadratmeter ein. Das ist ein größerer Supermarkt, nur für dieses Rechnersystem. Und verbraucht 3 Megawatt Strom, muss man sagen. Aber gut, es hat funktioniert bis in die 80er Jahre, muss man sagen. Militärisch wurde es nie genutzt, also nie richtig gebraucht, aber zur Luftraumüberwachung dann schon. Und natürlich gibt es einige andere Folgen. Hier sieht man so die letzten Beispiele noch im Museum, wie das damals ausgesehen haben mag. Man sieht hier vor allem dieses Gelbe, das ist der Display, wo die Leute davor saßen. Ein großer Effekt ist das für die Entwicklung. Also man hat, glaube ich, 250.000 Zeilen Code oder manche sagen auch 500.000, also ich weiß nicht, was jetzt wahr ist, aber riesige Mengen Softwarebedarf entstand. Das heißt, man musste Leute ausbilden und mit denen musste man dann irgendwas machen. Das ganze Projekt kostet so 10, auch da sind die Quellen von 8 bis 12 Milliarden, je nachdem, was sie an Investitionen packen, Milliarden Dollar, also mehr als das Manhattan-Projekt gekostet hat, gegen das man das System entwickelt. Also erst baut man Atombombe und dann baut man Systeme, um die Atombombe wieder aufzufangen, weil es in die falschen Hände gegangen ist. Also das ist ganz bizarr. Und was das Schlimmste war, wegen der Entwicklung von Interkontinentalraketen, war Sage aus militärischer Sicht bereits während seiner Konstruktion veraltet. Das Problem waren gar nicht mehr die Bomber, das Problem waren die Raketen. Und da hilft dann auch so ein Radarding nicht. Die Rakete schlägt in einer Minute ein, was will man dann noch machen? Aber, also insofern, das wussten auch alle, dass das System selber also zwar so ein Proof of Concept war und natürlich immer noch gegen Bomber helfen könnte, wenn es nicht so viele Falschalarme gegeben hätte, aber faktisch die Bedrohung gar nicht mehr von den Bombern ausging, sondern ein Nuklearproblem war. Und das war ja überhaupt die Frage, wie man dagegen vorgeht. Die technischen Einflüsse waren aber enorm, muss man sagen. Also Magnetkernspeicher, also IBM baut Magnetkernspeicher in großen Mengen, die von Forrester entwickelt sind und gewinnt einfach Fabriken, die Magnetkernspeicher bauen. Und die werden dann später auch verbaut. Die grafischen Bildschirme, die hatte ich ja auch letztes Mal auch schon erwähnt. Sie erinnern sich an das Sketchpad vielleicht von Ivan Sutherland, der damit zeichnet. Also die Entwicklung der persönlichen Computer, mit der sie in Interaktion stehen. Überhaupt das ganze System war ja ein Online-Interaktionssystem. Sie konnten direkt damit kommunizieren. was sehr viel später erst sich wieder durchsetzt, weil es eine riesige Verschwendung von Ressourcen ist, dass das System auf den Benutzer wartet. Das konnte sich nur ein Militär leisten, die sagen, 10 Milliarden, 12 Milliarden, ist doch uns egal. Das Ding steht immer Standby. Dann redundante Systeme, hatte ich schon erwähnt. Wie schaffen Sie es, dass es ausfällt? Sie stellen das zweite daneben. Echtzeitsimulation, Ende der 50er, ist schon ganz schön gewaltig. AD und D, also analog-digital und digital-analog-Wandler. Sie müssen ja die Daten irgendwie in binäre Form bringen. Das wird hier richtig umgesetzt. Auch Modems ganz unten, also Modulator, Demodulator, der diese analogen und digitalen Daten über eine Telefonleitung verschickt. Das, wenn Sie sich erinnern, vielleicht Ende der 90er gab es das, diese pfeifenden Kästen neben den Computern, um bei AOL sich anzumelden. Das sind Modems, die waren bis vor 10 Jahren auch noch sehr verbreitet. Das wird hier aber erstmal sich überlegt, okay, wir wollen, dass Computer miteinander kommunizieren, wie schaffen wir das? Und da wird halt sowas gemacht. Und überhaupt digitale Datennetze. Aber dann auch so Dinge wie Programmierer, die ausgebildet werden und im Anschluss arbeitslos sind oder irgendwie in andere Projekte abwandern können. IBM 7090 entsteht daraus. Also die 7090 ist ein ziviles Projekt, was aber nur auf Grundlage der Erfahrung von IBM im Bau von solchen Systemen entsteht. IBM steigt überhaupt in den Computergeschäft ein und entwickelt sich zu dem, was ich Ihnen in der letzten und der vorletzten Stunde vorgestellt habe. Also all sowas ist ein veraltetes System, aber was auf Grundlage der Ressourcen, die da reingingen, technisch hoch innovativ war. Und hier jetzt vielleicht noch eine Fußnote. Nach Sage kam Sabre oder währenddessen das Semi-Automated Business Research Environment. Das Problem ist hier ein anderes. Sie wollen einen Flug buchen. Und das Problem ist, wenn Sie in Minnesota einen Flug buchen und Chicago und vielleicht die gleiche Linie, weil Sie beide irgendwo umsteigen in San Francisco. Wer zuerst bucht, hat Glück. Und wie macht man das? Na, man telefoniert wieder. Ich habe hier eine Buchung und ich auch. Das ging zu wie an der Börse. Und da dachte man sich sehr früh, auch das sollte zentral verwaltet werden, Flugbuchungen. Und IBM hatte das Sage-System, und konnte dann sehr schnell eben mit dieser 7090, der IBM 7090, ab Ende der 50er, also als Sage losging, waren Kapazitäten frei, wird Sabre entwickelt, und man sieht schon im Namen, dass es eine vergleichbare Architektur ist, und Flugbuchungen werden dort eingepflegt. Das ist auch ein System, was sich sehr lange hält. Als Prinzip bis heute ist das Stand. Sie gehen in ein Reisebüro, buchen einen Flug, und also es ist klar, wenn Sie das jetzt reservieren, wird dieser Flug gesperrt, weil alle Zugriff auf diese Daten haben. Und ansonsten gibt es hier noch so ein paar Feinheiten. Naja, wie werden die Fluggesellschaften aufgelistet, wenn Sie, sagen wir, von New York nach Chicago fliegen wollen? Da gibt es ja mehrere Fluglinien, die das anbieten. Und American Airlines war da natürlich gut aufgestellt, weil diese Listungen erstmal alphabetisch waren. Aber wenn Sie dann Minnesota Airlines sind, dann stehen Sie irgendwo in der Mitte. Und das ist gar nicht so gut, weil das Google-Phänomen bis heute, die ersten Treffer sind die Waren. Also wenn es schon ganz am Anfang stimmt, muss man ja auch nicht weitersuchen. Sodass dann einerseits das Ranking eine Rolle spielte, wer wird eigentlich gebucht, bis hin zu so Suchmaschinenoptimierungen, was müssen wir ihnen zahlen, dass wir in den Suchergebnissen nach oben kommen, dann kriegen wir mehr Kunden. Das ist also auch ein altes Phänomen, dass sobald dezentral auf einen zentralen Informationspool zugegriffen wird, natürlich der Wunsch entsteht, wie schaffe ich es, dass die Suchergebnisse zu meinen Gunsten ausfallen. Auch so eine Fußnote, das war einer der Gründe für die automatische Telefonvermittlung, weil ein Bestattungsunternehmer gemerkt hat, dass sein Konkurrent alle Aufträge kriegt. Und dann hat er sich gefragt, wie kommt es, dass also immer D angerufen werden, wenn jemand in einer Familie stirbt. Und dann fand er raus, dass der Konkurrent das Fräulein vom Amt bestochen hat. Immer wenn einer sagt, ich brauche einen Arzt, der ist tot, dann hat die schnell angerufen und gesagt, da ist ein Todesfall, Sie können jetzt. Oder wenn gefragt wurde, hier, ich brauche einen Bestattungsunternehmer, ja, dann verbinde ich Sie mal weiter. Und dann anstatt zu klagen und zu sagen, das geht so gar nicht, hat er gesagt, nein, ich erfinde einfach ein automatisches Telefonvermittlungssystem, dann ist das Fräulein vom Amt überflüssig. Also das ist so eine Form der Suchmaschinenoptimierung, indem man den schwächsten Faktor rausnimmt. Und das führte dann zur automatischen Telefonverbindung. Das war ja sonst immer per Stecker. Und bei Sabre war es ganz ähnlich. Also als Phänomen, wie schafft man eigentlich, dass meine Fluggesellschaft gebucht wird, nicht die andere. So, das Grundlegende, was wir jetzt haben, ist, wir haben Telefonverbindungen. Und hier sieht man nochmal das Fräulein vom Amt, wie das läuft. Wie funktioniert so eine Leitungsvermittlung? Also wie können wir von A nach B telefonieren? Oder von C nach D oder E nach F. Was gemacht wird, ist, Sie rufen an und Sie haben eine feste Kupferleitung zum nächsten Amt. Und dort sagen Sie, ich bin hier in Seattle, ich würde gerne nach Boston telefonieren. Dann sagt die Frau dort, und es sind ja Frauen, weil die freundlicher sind, erwähnte ich ja schon, ja, einen Moment, ich verbinde. Dann ruft sie die nächste Zwischenstelle an und steckt einfach einen Stecker sozusagen zu Ihrer Buchse und zur nächsten Stadt. Dann gibt es eine physikalische Leitung zur nächsten Stadt. Da gibt es dann so 3, 4 Hops. In der Zeit mussten Sie Ferngespräche anmelden. Das dauert dann so ein paar Stunden, bis die Verbindung steht und alle Leitungen frei sind. Und letztendlich haben Sie eine elektrische Verbindung von A nach B. Anders geht's nicht. Und das wird dann später automatisiert. Aber Sie reservieren sich für die Dauer des Gesprächs, reservieren Sie sich die Leitung. Und das kennen Sie vom Telefon. Selbst wenn niemand was sagt, die Leitung ist erstmal blockiert. Das Telefon ist besetzt, selbst wenn Sie nur vergessen, den Hörer aufzulegen. Und das ist die leitungsvermittelte Kommunikation, wie man sagt, die extrem ressourcenverschwendend ist. Eben auch hier müssen beide Seiten warten. Und in der Zwischenzeit, selbst wenn niemand was sagt, kann die Leitung nicht für was anderes genutzt werden, was dazu führte, dass manchmal die Verbindung von Seattle nach Boston besetzt war, weil vielleicht nicht zum Amt das Problem ist, sondern irgendwo zwischen 2 Zwischenstationen es keine Verbindung mehr gab. So, und bis 1969, bis Ende der 60er Jahren, waren zivile Kommunikationsnetze zentralisiert, also fest in der Hand der Telefongesellschaften, kann man sagen, oder der Militärs oder der Betreiber, die diese ganzen Netze angemietet haben. Sie waren analog, also man hat immer, auch digitale Daten mussten moduliert, also auf ein analoges Signal moduliert werden, dieses Pfeifen in den Leitungen und leitungsvermittelt, also reservierten immer eine ganze Verbindung. Und das hatte historische Gründe, weil es vom Telefon halt, das Telefon läuft so und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es anders laufen kann. Es hatte kommerzielle Gründe, weil es natürlich auch sehr teuer ist, so ein System umzustellen. Es hatte politische Gründe, weil es einfach die Monopolisierung des Telefonmarkts einerseits dazu führte, also es wurde ja dann zerschlagen, aber also von der Politik gab es gar keinen großen Einfluss, wie das zu gestalten sei. Es hatte militärische Gründe, das SAGE-System wäre da zu nennen, und technische Gründe. Man konnte sich, muss man ehrlich sagen, auch nicht vorstellen, dass es anders läuft, außer auch das SAGE-System läuft ja auch über Leitungsvermittlung, er hat halt diese Partyline. Und die Frage der heutigen Vorlesung ist, welche Gründe führen zur Errichtung eines dezentralen, wie das Internet, es gibt keinen Zentralknoten, eines digitalen Netzes, also das, wo Computer direkt digitale Daten übertragen. Paketvermittelt ist es, was das ist, da kommen wir noch drauf zu sprechen, und eben was, ne, dezentral, digital, paketvermittelte Netz. Und da gibt es verschiedene Gründe. Und jeder, der Ihnen sagt, es gibt nur einen, hat halt im Prinzip einige Gründe außer Acht gelassen. Der Auslöser, der Auslöser war dieses Bild. Stellen Sie sich vor, Sie liegen in Amerika nachts im Bett und hören Folgendes. Dann schauen Sie in den Himmel oder mit Teleskopen und sehen das. Und Sie wissen, das ist keiner von uns. Und das war der sogenannte Sputnik-Schock 57. Als Amerika, also es war ja gerade die Frage, okay, Langstreckenbomber ist nicht das Problem, also die Raketen sind das Problem, und plötzlich die Russen sind im All. Oh Gott. Und zwar über uns, also nicht nur über sich, sondern die fliegen, Satelliten fliegen über unser Land. Man muss sagen, der Sputnik selber war nur eine, also der erste war eigentlich nur eine Stahlkugel, der Funkwellen reflektiert. Also es war wieder, also der Sender, und der piepst dann halt, um zu sagen, ich bin hier, ich bin hier. Also der hat keineswegs Überwachungsfunktion. Aber nichtsdestotrotz, der Schock saß tief, weil damit niemand so richtig gerechnet hat. Und es hatte auch niemand auf dem Schirm gehabt, bis er auf dem Schirm erschien. Und das ist der Sputnik-Schock, der führte sehr schnell, also schon wenige Monate später, ruft Eisenhower die Advanced Research Project Agency ins Leben über das Department of Defense, also das Verteidigungsministerium. Und das war am 7. Februar 1958 wurde das unterschrieben und wurde, ARPA bekam die Verantwortung for the direction or performance of such advanced projects in the field of research and development as the Secretary of Defense shall from time to time designate by individual project or by category. Also der ARPA war ein Grundlagenforschungszentrum, erstmal ziemlich frei, es mussten nicht unbedingt militärisch, also es war militärisch ausgerichtet, aber nicht so, ihr müsst uns jetzt auch genau das entwickeln, sondern guckt mal, was ihr machen könnt, insbesondere natürlich im Bereich Raumfahrt und Luftfahrttechnik. Da hatten sie ein Riesenbudget und fingen auch fleißig an, aber schon 1960, jetzt fängt das Politische wieder an, gab es dann andere, und denn schon 1960 wurden zivile Raumfahrtprogramme an die NASA, militärisch an die Air Force, Navy und so weiter abgegeben. Die haben gesagt, Mensch, da ist ein Riesentopf offen, das wollen wir, das kriegt nicht irgend so eine ARPA. Also wurde es wieder gestrichen. Das Zivile würde die NASA gegründet und die militärisch an die Air Force. Das ARPA-Budget wurde drastisch gekürzt. Und die hatten jetzt eine Struktur aufgebaut und haben nicht gesagt, na, dann lösen wir uns mal wieder auf. Sondern haben sich überlegt, was können wir jetzt machen? Und das ist eben die Konzentration auf Grundlagenforschung erstmal allgemein. Wobei allgemein ist immer so eine Sache, wenn Sie sich die ARPA-Projekte ansehen, geht es um Raketenbau, um Flugzeuge, um irgendwelche Waffentechniken, Satelliten. Aber auch, das sehen Sie in der Mitte da, in der Mitte der 70er, ARPANET. Also das Bild ist aus der Mitte der 70er, das ARPANET ist früher. So, aber das ist jetzt erstmal ein historischer Grund. Es gibt große Mittel und es gibt den Wunsch, aufgrund einer historischen Konstellation, die nämlich ressourcenfrei, also die großen Mittel gibt es, jetzt sind die Ressourcen frei, gibt es den Wunsch, okay, wir müssen was machen. Wir können da was machen und man lässt uns in Ruhe. Das muss man erstmal haben. Jetzt holen die sich JCR Licklider, ein Psychoakustiker, der am MIT gearbeitet hat, der beim SAGE-Projekt mitgearbeitet hat. Also der war mitbeteiligt bei diesem Whirlwind und bei dem Umbau des Whirlwinds am Lincoln Lab. Ich sagte ja, merken Sie sich den Namen. Und hat dort zum ersten Mal ein Computersystem kennengelernt, mit dem man in Echtzeit interagieren kann. Und das hat ihn sehr geprägt. Er selber war gar nicht der Techniker, sondern hat mehr so den Human Aspect untersucht und schrieb dann 1960 oder kümmert sich Ende der 50er Jahre bei Bolt, Baranek & Newman, BBN, auch den Namen müssen Sie sich merken, der taucht auch wieder auf, um Timesharing. Das hatte ich letztes Mal erklärt. Also viele haben das Gefühl, dass sie mit einem Rechner exklusiv reden, weil der ihnen immer so kleine Timeslots zuweist. Und auch da geht es um die Interaktion von Menschen mit Computern in Echtzeit, Timesharing. Schrieb dann 1960 Man Computer Symbiosis, also die Idee, dass Menschen mit Computern irgendwie in Symbiose leben, die ihr Nervensystem erweitern und so weiter. Hier sieht man mal von 68 The Computer's Communication Device, so ein Bild, sehr organisch, sehr biologische Metaphernwelt her, in dem er davon träumt, dass es halt ein Rechnernetz gibt, wo in der Mitte der Computer ist, drumherum sich solche Communities bilden, die dann wiederum über diese Message Processors miteinander verbunden sind, ähnlich wie die Neuronen in einem Gehirn. Wie das technisch umzusetzen ist, das war ihm nicht klar, es war ihm auch egal. Er saß nämlich ab 62 an der ARPA, war er angestellt, um eben seine Vision einmal umzusetzen, hatte Mittel, gründete das IPTO, das Information Processing Techniques Office, und legte dort wichtige Grundlagen, um ein Computernetz zu entwickeln, was seinen Vorstellungen entspricht. Und sagt, ich hole mir einfach die Techniker, die das umsetzen. Es geht mir aber darum, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen. Es geht mir um Kommunikation oder diese Man-Computer-Symbiosis, um Ressourcennutzung. Und er träumte von einem intergalaktischen Netzwerk, wie er es sagte. Nach 2 Jahren verließ er das ARPA, ging wieder das MIT, machte am Project Mac, hat nichts mit Apple zu tun. Also dann ging es wieder um Timesharing-Systeme. Weiter, aber hatte eigentlich seinen Grundstein gelegt. Am IPTO, Information Processing Techniques Office, der zweite Leiter war der schon bekannte Ivan Sutherland, der als Computergrafiker aufgefallen war, aber eben auch mit Computern entsprechend umgehen konnte und dort diese Idee des Rechnernetzes vorantrieb. Dann kam Bob Taylor als Projektleiter ARPANET und als vierter Lawrence Roberts, der Chefentwickler war. Also dieses IPTO war im Schwerpunkt innerhalb der ARPA angesiedelt und entwickelte das sogenannte ARPANET. Das ist also der historische Grund. Jetzt haben wir alle Bausteine da, wir haben irgendwie die Strukturen, wir haben eine Motivation und wir haben diese Visionär gehabt, der erstmal eine Idee hat. Aber jetzt gibt es noch andere Gründe. Gründe wofür? Gründe, warum wir ein dezentrales, digitales, paketvermitteltes Netz haben. Ein ganz profaner Grund ist die Ressourcenknappheit. Also wir haben, wenn zwei Rechner miteinander reden wollen oder noch ein dritter und einer blockiert die Leitung sehr lange, dann müssen alle anderen warten. Und wenn der eine irgendwie mal eine Stunde was transferiert und einer hat nur was für 10 Minuten, dann müssen beide jeweils eine Stunde warten und noch 10 Minuten mehr. Also 2 Stunden und 10 Minuten müssen beide zusammen warten. Wenn aber der 10 Minuten hat, mal vorgenommen wird, als erster dran ist, dann muss der nur 10 Minuten warten, der andere auch und dann noch eine Stunde. Also wir haben eine Stunde Wartezeit eingespart. Sie kennen das Phänomen von der Supermarktkasse. Wenn Sie einen vollen Wagen haben, und da kommt einer, der hat nur einen Liter Milch, dann lassen Sie den vor. Warum? Weil Sie sich sagen, die Summe unserer beiden Wartezeiten ist geringer, wenn ich die Minute abwarte, als wenn wir beide jetzt noch 20 Minuten an der Kasse stehen. Das ist genau das, was Kleinrock ausrechnet und die sogenannte Warteschlangentheorie damit auch begründet, sagen wir mal, weiterbringt, also deutlich voranbringt und auf Computernetze anwendet und einfach sagt, okay, dass Computer miteinander reden, das sollte nicht in großen Stücken passieren, sondern paketweise. Die sollen ihre Nachrichten in kleine Einheiten zerschneiden und jeweils schickt der eine, dann darf wieder der andere. Und die Summe der Wartezeiten ist dann geringer. Und um die geht es uns, weil die Summe der Wartezeiten ist auch die Summe von Energieverbrauch, und Ressourcen im Allgemeinen. Das sind mathematische Formeln, die er da hinlegt. Er macht eine Dissertation und wird später auch hinzugezogen, um eben die Paketgrößen auszurechnen. Wie groß muss das sein? Wie schnell ist die Verbindung? Etc. etc. Also das ist ein technischer Grund, warum Computer in der Kommunikation lieber über Pakete und nicht über Leitungen, die sie blockieren, kommunizieren sollen. Dann gab es einen militärischen Grund, der gerne vorgeschoben wird, als darum wurde, das Internet wurde erfunden, um einen Atombombenangriff stattzuhalten. Wie kam es zu diesem Gerücht? Paul Barron, auch selber Ingenieur, arbeitet bei der RAND Corporation. RAND steht für Research and Development. Und wer sich so nennt, ist natürlich wieder ein militärisches Forschungszentrum. Der braucht keinen cool klingenden Namen, sondern der nennt sich einfach Research and Development. Und die haben auch Grundlagenforschung betrieben im militärischen Sinne. Und Barron setzt sich nun hin und überlegt, wie muss ein Kommunikationsnetz aussehen, tatsächlich, wenn es zum atomaren Erschlag kommt. So, und dann hat er folgende Modelle und sagt, es gibt ein zentralisiertes Netz. Alle Leitungen sind über den zentralen Knoten verbunden und der vermittelt. Ist am einfachsten, also die Summe der Kabel ist am kürzesten, sagen wir mal, weil jeder nur, obwohl, weiß man, aber die Summe der Kabel ist geringer. Und das Ganze ist, sagen wir mal, es ist schnell, weil das Zentrum kann halt eine Menge verarbeiten. Das Problem ist, wenn wir die Bombe in diese Mitte fallen lassen, ist das ganze Netz tot. Also sagt er als nächstes, gucken wir uns das Dezentralisierte an, so wie das Telefonnetz in der Regel auch läuft. Das heißt, in jeder Stadt gibt es einen Zentralknoten und die Städte sind dann so lose miteinander vernetzt. Aber auch hier gilt, wenn Sie den Knoten in der Mitte rausschießen, ist der Norden vom Süden getrennt. Und wenn Sie einen anderen Knoten rausschießen, ist die ganze Stadt lahm, bis hin zu ganzen Regionen. Auch da sagt der Möhe, ist nicht so gut. Dann gucken wir uns mal das Dritte an, das Distributed, das verteilte Netz. Und da spricht er mit Warren McCulloch, der Neurowissenschaftler ist und der gerade so ein vernetztes System hat, wie Neuronen irgendwie sowas wie Bewusstsein zusammenbringen, indem sie wild vernetzt sind. Und denkt sich, jawohl, so soll ein Computernetz auch aussehen. Und berechnet dann und sagt, okay, also jeder hat mehrere Nachbarn und wenn sie einen rausschießen, kein Problem. Das ist wie beim Menschen auch, das hat ihm der McCulloch auch erzählt. Bei so Hirnschädigungen durch Unfälle kann ein Areal die Aufgaben eines anderen übernehmen. Also wenn Sie bestimmte, sagen wir mal, ein Sehzentrum oder irgendwie, ja, ein Sehzentrum ist verletzt, dann übernimmt was anderes. Oder wenn Sie erblinden, übernimmt das ehemalige Sehzentrum Aufgaben, die sonst andere Bereiche haben. Also das gesamte Nervensystem ist plastisch. Da kann sich was bewegen. Und davon, das sagt er, so soll das auch funktionieren. Wir verschicken so Nachrichten über das Netz in Paketen. Und jeder Knoten kümmert sich darum, die so schnell wie möglich weiterzureichen. Das Hot Potato Routing, also sie wie eine heiße Kartoffel, wenn eine Nachricht reinkommt, die nicht für Sie ist, geben Sie einfach schnell weiter. Sie kommt dann schon zu Ihrem Ziel. Das ist, also das rechnet er auch aus. Zum Beispiel sieht man rechts, berechnet er, wie viele Nachbarn muss ein Knoten haben, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Und dann sieht er bei 3 bis 4 Knoten, also R gleich 4, die Redundanz des Netzes ist so bei 4, ob es jetzt 4 oder 5 sind, das ändert nicht mehr viel. Sehr groß ist der Unterschied zwischen 1 oder 2 Nachbarn und dann nimmt es entsprechend ab und bei 4 Nachbarn ist Schluss. Also mehr als 4 Nachbarn braucht niemand. Man kann mal einen 5. haben, aber das ist eine sinnvolle Redundanz. Und so ist, deswegen ist die Zeichnung nicht ganz zufällig, sieht sie so aus, weil sie das, wenn sie hingucken, also sehr viele haben 4 Nachbarn, manche haben jetzt auch 5 und manche nur 2, aber das ist so ein relativ stabiles Netz. So, er schlägt es vor, also er schreibt das, das können Sie heute noch nachlesen im Netz, On Distributed Computing heißt, das sind so 10 Aufsätze, schlägt es vor und dann sagen sie, ja, wir fragen mal irgendwie die Techniker von Telefongesellschaften 64, was sie davon halten. Und dann sagen sie, was möchten Sie, ein digitales Kommunikationsnetz? Hören Sie mal, auf einer Skala von 1 bis 10 geben wir Ihre Idee die Note -3. So ein Blödsinn haben wir noch nie gehört, Dankeschön, tschüss. Geht gar nicht. Wie sollen denn Computer über sowas, also das ist ja alles völlige Anarchie. Keiner weiß, wo das Ziel ist, man hat keine Leitung, physikalisch gibt es keine Verbindung. Wie so oft in der Mediengeschichte konnten sich die dort reingewachsen waren, überhaupt nicht vorstellen, dass so eine andere Technik funktionieren kann. Einige Jahrzehnte zuvor war Alexander Graham Bell ging zur Union Pacific und sagte, hier Telefon, Sprachverbindung, was sollen wir denn damit? Naja, man könnte vielleicht ankündigen, dass jetzt ein Telegramm kommt. Und ähnlich, genau den Fehler machen Sie jetzt auch, also irgendwie verteiltes, digitales, paketorientiertes Netz, Blödsinn. Also Barron hat keine Lust mehr, legt das in eine Schublade und macht andere Sachen weiter. Insofern ist die Frage, was sein Einfluss ist, aber klar ist, also seine Intention war ein militärisch robustes Netz, aber es war nicht der einzige. Wir spüren weiter nach. Donald Davis in London, am National Physical Laboratory in London, entwickelt auch die Idee eines Netzes, eines paketorientiertes Netzes, hat gleich eine Vision eines britischen, nicht, in England angesiedelten Netzes, selber baut der ein Einknotennetz in seinem Labor, aber berechnet auch, wie der arbeitet mit Paketen, nennt es auch Packets, andere nannten es Datagram oder so, also er nennt es Packet, und trifft auf einer Tagung Arthur Levin vom britischen Verteidigungsministerium, und der erzählt von den Arbeiten Barron, die er halt gehört hatte, von denen er mal gehört hatte, dass es das gibt. Und dann sagt er, lässt sich das kommen, war ganz enttäuscht, dass, wie man 66, 64 gab es das alles schon, und dachte, oh, naja, bin ich doch nicht der Erfinder. Aber nichtsdestotrotz setzt er sich mit ihm in Verbindung, und aus diesen Arbeiten von Davis entsteht dann ein Netz, aber nicht das Internet, sondern ein anderes Netz, auf das ich später noch einkomme, der sogenannte X25-Standard. Ich hoffe, ich komme heute noch dazu hin, der lange Zeit gerade in Europa so ein Gegenmodell war zu dem aufkommenden Internet. Also das ist Davis Vision, und seine Vision ist hier Benutzerfreundlichkeit. Wir haben einen Zentralcomputer, aber dass eben nicht alle Leute zu dem Computer müssen, sondern dass sie von einem Terminal, der Computer steht da hinten, sie arbeiten hier, als wären sie an dem Computer. Und diese Idee der dummen Terminals, die baut er auf. Es geht um Benutzerfreundlichkeit, dass die Leute diese Ressourcen auch sinnvoll einsetzen können. Und auf nationaler Ebene natürlich noch viel besser. Da gibt es da nicht nur ein Zentrum, sondern mehrere. Und das heißt, sie können sich mit dem Computer verbinden, der gerade frei ist. So, aber wir gehen zurück. Also er entwickelt das, aber wird ein bisschen ausgebremst auch von seiner Regierung, die das Ganze nicht, also die gibt einfach nicht das Geld. Das war schon bei Charles Babbage so, der seine Analytical Engine bauen wollte, und auch dem haben sie gedacht, ja, ist vielleicht eine gute Idee, aber ob sie das hinkriegen, glauben wir nicht, es gibt kein Geld. Insofern spielt natürlich auch immer der politische und historische Rahmen eine Rolle, ob sich eine Technik durchsetzt oder wo sie sich durchsetzt. Aber die Engländer können sagen, das Internet wurde bei uns erfunden. Und das können eigentlich mal wieder, wie beim Computer auch, können es eigentlich alle sagen, weil aus vielen Ländern da ein Beitrag gekommen ist. Thomas Merrill und Lawrence Roberts verbinden dieses MIT Lincoln Lab, den TX2, Sie erinnern sich, der Nachfolger von TIXO, also der Transistorfassung des Whirlwinds, da ist er wieder, mit einem Q32 der System Development Corporation. Also es ist jetzt 66, wird die erste Verbindung zwischen zwei Computern mal hergestellt. Lawrence Roberts ist ja der Projektleiter vom ARPANET, und Thomas Merrill führt den Begriff Protokoll ein. Protokoll nicht im Sinne einer Mitschrift, sondern im Sinne eines diplomatischen regulierten Kommunikationsablaufs. So erst sendet man das, dann sagt man das, und dann wird der Teppich ausgerollt, damit angestoßen, und dann begrüßt man sich, und dann kommt man zum Geschäftlichen. Und so ist das bei Computern auch. Erst sagt man, ich bin da, und dann ich bin der, und ich habe dieses Anliegen, und dann sagt der andere mal okay, und das sehen Sie hier so ein typisches Paket. Protokoll ist bis heute, wenn Sie HTTP lesen, das P in HTTP heißt Protokoll. Da geht es um das Hypertext Transfer Protokoll. Wie überträgt man eigentlich Hypertext? Und sehr viele andere Protokolle, die Sie gar nicht kennen, verdanken diesen Namen Thomas Merrill. Man könnte es ja auch anders nennen, aber der Begriff kommt von Merrill, und von Davis kommt das Wort Paket, und so trägt jeder was dazu bei. So, 1967 gibt es nun das Principal Investigator Meeting vom IPTO, und sie setzen sich alle zusammen, und Lawrence Roberts schlägt vor, jeden Rechner durch eine eigene Software mit dem Netz zu verbinden. Also wir haben mehrere Rechenzentren, und da gibt es einen großen Rechner, und der soll eine spezielle Software laufen, die frisst Ressourcen, weil sie nämlich ja laufen muss und immer mal gucken muss, ob es neue Nachrichten gibt. Und man kann sich vorstellen, dass die Leute, die sagen nicht, ja, ein Netz, wir brauchen ein Internet, damit wir endlich E-Mails schreiben können, sondern es war so, warum müssen Computer miteinander reden, die haben sich ja eh nichts zu sagen. Und insofern war das insgesamt etwas verhalten, und die Vorstellung, dass man auf den Rechnern, die man hat, jetzt auch noch eine permanente Software laufen lassen muss, mochte man auch nicht. Und Wesley Clark, der, sehen Sie hier, auch schon sich früh mit Personal Computern beschäftigt hat, das waren so medizinische Messinstrumente zur Auswertung von Messdaten, der schlug vor, weil er schon mit kleinen Computern gearbeitet hat, nö, wir brauchen ja nicht die großen Rechner, wir setzen einfach zwischen den großen Rechner und das Netz einen eigenen kleinen Rechner, also einen vermittelnden Computer. Das wird nun in Gatlinburg 67 umgesetzt. Hier sehen Sie das neue Modell. Die großen Rechner haben diese Interface Message Processors, IMPs genannt, und die bilden das eigentliche Netz. Heute ist das alles per Software gelöst, damals waren es eigene Geräte, und das gefiel den Rechenzentrumsleuten, weil sie jetzt nicht nur ihren Großrechner entlasten, sondern auch noch ein neues Spielzeug dazu bekommen haben. Und das wird jetzt gebaut, und nicht nur das. Larry Roberts stellt also die Ziele und Prinzipien vor des ARPANETs, Load Sharing, dass man Datenmengen verteilt, Message Service, dass man Nachrichten verschicken kann, Data Sharing, dass man Daten miteinander teilt, Program Sharing, dass man Programme woanders ausführen kann, Remote Services aller Art, also ich logge mich hier ein, aber der Computer rechnet da drüben. Nicht nur militärisch, sondern auch zivil. Also Forschung, das Lincoln Lab hat, sagen wir mal, einen tollen Rechner für geografische Daten, das andere hat einen für statistische Daten. Und dann kann ich aber die Ressourcen des anderen nutzen, wenn ich entsprechend eingeloggt bin und dort diese Berechnung ausführen. Das ist heute wieder ganz modern. Die Frage ist, wie kann man Handys schneller und besser machen? Nein, nicht die Handys machen die Berechnung, sondern sie stellen die Daten dar. Und die Berechnungen werden irgendwo beim Provider ausgeführt. Also das ist bis von Anfang an eine der Grundaufgaben von Rechnernetzen. So, der trifft Rogers Canterbury vom NPL, also von diesem National Physics Laboratory, und hört von den Arbeiten von Donald Davis aus England und netterweise auch über den von den Arbeiten von Paul Barron, der ja eigentlich im gleichen Land sitzt, aber die lagen da in der Schublade und waren so in Militärkreisen bekannt. Und jetzt schreibt er so, after the Gatlinburg meeting, Roberts read the RAND work and met with Barron. Jetzt kommt Barron rein und der sagt, okay, wir haben paketorientierte, das muss paketorientiert sein, nicht leitungsvermittelt wie bislang. Das hat Donald Davies auch schon gesagt. Und dann weiß er plötzlich, wie es funktioniert. Although the UK work convinced Roberts to use higher speed lines, also höhere Geschwindigkeiten auf den Telefonleitungen, and to use the word packet. The RAND work had no significant impact on the ARPANET plans and Internet history. Und das ist so ein Streit, ist das Internet eine militärische Angelegenheit wie die Computer oder nicht? Und die einen sagen, ja klar, das wird von RAND und Paul Barron, der hat es vorangetrieben und gesagt, wie man es macht. Aber Roberts selber nicht, das ist halt Roberts selber in seiner Biografie geschrieben, sagt, nein, als wir von den Dingen hörten, war das Wesentliche, also war eigentlich vom Design her schon gemacht. Und wir haben halt noch so ein paar Details in den Parametern übernommen. Und das ist so ein Streit bis heute, deswegen lasse ich Sie daran teilhaben, wo es also so ein bisschen die Frage ist, wer länger lebt und seine Version länger erzählen kann. Also die Macher des Internet oder des ARPANET sagen, nein, das war keine militärische Angelegenheit. Wir wollten, dass Forschungseinrichtungen miteinander kommunizieren können. So, und das war jetzt in diesem Jahr so um Ende der 60er Jahre der sogenannte Point of Break-Even, also Kommunikationskosten gingen runter, aber Computerkosten gingen noch weiter runter. Es ist viel, viel schneller. Und so, dass man wirklich auch Computer einsetzen konnte und sich gesagt hat, nein, wir nehmen nicht Telefonleitungen, sondern wir nehmen Computer, die miteinander reden. Und das war ökonomisch auch wirklich erst in den späten 60er Jahren möglich. So, jetzt wird das also ausgeschrieben. Wir haben diese Interface Message Processors, diese kleinen Rechner, die das Netz bilden und mit den großen verbunden sind. Und die müssen jetzt ausgeschrieben werden, dass die gebaut werden. Und zufällig kriegt diesen Auftrag Bolt, Baranek & Newman, also die Firma, bei der Licklider angestellt war. Und sehr zufällig haben sie das beste Bewerbungsschreiben geschickt, weil sie die Spezifikation optimal erfüllt haben. Man weiß bis heute nicht, was da an Schiebungen der Fall war, aber sie waren ja auch ein gutes Team. Also sie kriegen diesen Auftrag und bauen nicht aus IBM-Rechnern, sondern aus Honeywell-Rechnern. Das war einer von den Bunch, nicht? Sie erinnern sich, IBM and the Seven Dwarfs und das H in Bunch, das war Honeywell. Also die werden genutzt und die werden ab 1969, kann man sagen, die ersten IMPs, Interface Message Processor, ausgeliefert. Und jetzt geht das ARPANET los. In der Zeit entsteht auch ein Bedarf, wie können wir das Ganze regulieren? Und auch hier zeigt sich, dass es keine militärische Angelegenheit war, denn es war keineswegs vom Command and Control Center gibt es die Direktiven, wie was umzusetzen ist, sondern ganz im Gegenteil, Steve Crocker richtet die sogenannten Request for Comments ein. Und der Name ist auch Programm, da wird eine Anforderung spezifiziert, die können Sie auch nachlesen, also nicht, Sie können einfach, müssen wir RFC eingeben, Request for Comments, und da sind alle technischen Grundlagen des Internet bis heute, werden dort festgehalten. Und Request for Comment heißt, hier, das ist unser Vorschlag, wer dazu was zu sagen hat, möge das jetzt tun. Das war in Anfangszeiten, da gab es keine Spammer, ja, besuchen Sie auch meine Urlaubsseite, sondern wer da mitgemacht hat, der hatte technisch auch was zu sagen. Insofern konnte man das System sehr offen halten, bis Ende der 90er Jahre war das dann auch und dann übernahmen die ökonomischen Interessen auch die Request for Comments und sagen, ja, ich habe eine tolle Norm, die ich vorschlagen will, zufällig habe ich auch schon das Produkt, was dazu passt. Und da musste das Ganze natürlich etwas geschlossen werden. Also es wurde schon vorher geschlossen, aber da war klar, dass es keine wirklich offene Ökosystem mehr ist, sondern jetzt muss man dafür sorgen, dass die Interessen anders ausgehandelt werden. Das wird gemacht. John Postler ist da sehr verdient, ist 98 gestorben. Der hat das weiterhin verwaltet und auch eine ganze Menge andere gemacht. Und wenn Sie da reinschauen, was da definiert wird. Manches, vielleicht kennen Sie, IP wird dort definiert, ICMP, TCP, das ist die Grundlage des Internets, FTP, PPP, Point-to-Point-Protokoll, also um sich mit dem Modem zu verbinden, POP3, um Mails abzuholen, die URL, also dies, was Sie in Ihre Webbrowser oben reinschreiben. Also ganz viele der Dinge, HTTP-Protokoll, also für Hypertext, SMTP, Simple Mail Transfer, also um E-Mails zu verschicken. Das finden Sie alles da durchnummeriert. Und das ist eine richtige Fundgrube für Historiker, aber auch für Techniker. Wenn Sie wissen wollen, wie das Internet funktioniert, ist das die Primärquelle. Alles andere sind eigentlich Beschreibungen und didaktische Reduzierungen. Hier, das sind die verbindlichen Daten, die da drin stehen, und die werden implementiert und dann funktioniert es auch. Da steht genau drin, wie so ein Protokoll auszusehen hat. So, ARPANET 1969 besteht aus einem Knoten hier. Nicht links, das sind nicht etwa zwei, sondern wir haben einen Host, den Sigma 7, und einen IMP an der University of California, Los Angeles. Knoten Nummer 1. Knoten Nummer 2, das ist im September. Ne? Erstmal ist der erste IMP läuft. Im Dezember werden die ersten vier Knoten gehen ans Netz. Also wir haben die University of California, Santa Barbara. Wir haben Utah, da sitzt jetzt Evan Sutherland, ist da hingezogen. Wir haben SRI, also Stanford Research Institute mit Douglas Engelbart. Sie erinnern sich, der mit der Maus und seinem Augmenting Human Intellect. Und Los Angeles, da sitzt Len Kleinrock. Also da sitzen die eigentlich Gründerväter des ARPANETs, oder das sind auch die, die sich am intensivsten damit beschäftigt haben. Und die ersten vier Knoten und es funktioniert. Ganz wunderbar. Und jetzt, und das war das Schöne am ARPANET, so wie es designt ist, eben Hot Potato Routing, also nicht jeder, in dem Fall ist es ja ziemlich eng vermascht, vernetzt, aber jeder reicht die Pakete weiter, die für ihn gedacht sind, nicht für ihn gedacht sind, aber das muss man dazu sagen, es werden sogenannte virtuelle Leitungen aufgemacht. Also es gibt zwar nur eine Telefonleitung, aber darüber können nacheinander, also durch sogenanntes Multiplexing, das ist so wie Karten, die man irgendwie miteinander schaffelt, durch dieses Multiplexing können mehrere diese physikalische Leitung benutzen und ihre Pakete absetzen. So, und hier sehen Sie jetzt diese ganzen IMPs, die miteinander verbunden sind, und die Rechner, die da dranhängen. Und da sind viele bekannte Namen, Lincoln Lab, MIT, in Illinois, Utah und so weiter, Stanford Research, Carnegie, Burroughs, Harvard, BBN ist natürlich dabei, Rand Corporation ist auch dabei. Also es ist dann 71 die Topologie, und dann geht es halt entsprechend los. Im September 71 sehen Sie es mal, es geht auch quer durchs Land, dass im Westen und Osten verbunden sind. Da auch hier werden wieder Standleitungen angemietet, die dann entsprechend für diese Zwecke genutzt werden. Und es entstehen die ersten Netzdienste jenseits von, wir verschicken einfach nur Pakete. Zum Beispiel 71, hier ist was schiefgegangen. Ray Tomlinson schreibt eine E-Mail, also er entwickelt eine E-Mail, und auch hier, also sie haben auch FTP File Transfer Protocol, sie verschieben Dateien, und Tomlinson überlegt sich, was können wir tun, dass wir sagen, es gibt eine neue Datei auf eurem Rechner, irgendwie Messdaten von diesem oder jenem, und entwickelt halt E-Mail als Protokoll. Beschrieben sehen Sie, ist ja, ich habe es in der Reihenfolge so schlecht, E-Mail ist, das steht ganz oben, ist aber im RFC ja schon 385, ziemlich weit unten. Und es war so gedacht, E-Mail ist so, was die Telefongesellschaft sagt. Man könnte ja sagen, dass es ein neues Telegramm gibt. Und das sollte E-Mail auch sein. Man sagt, dass es eine neue Datei gibt. Und wie immer, wenn so ein Medium zur Verfügung steht, wird es natürlich für alle anderen Kommunikationszwecke gebraucht. Bei SMS war das ganz ähnlich, Short Message Service. Man wollte mal so auf so einem Nebenband ein paar Buchstaben übermitteln. Das ist irgendwie das primäre Kommunikationsmedium im Handynetz geworden. Und so, weil es auch so teuer war sonst, in SMS nicht. Und so war das mit E-Mail auch, das explodierte sehr schnell und alle wollten E-Mails haben. Er nahm dieses Add-Zeichen und sagt, das gab es sonst so wenig, wird wenig genutzt, aber es war auf der Tastatur, um eben die Adresse von dem Ort zu trennen. Und der Text der ersten E-Mail war Quertiop, nicht? Und das ist halt die obere Zeile in einer englischen Tastatur mal rübergerollt. Und er sagt heute, hätte ich gewusst, welche historische Bedeutung das hätte, hätte ich mir einen klügeren Spruch einfallen lassen. Also es ist halt ein bisschen blöd so. Morse hat noch, als er den ersten Spruch sagt, what God has wrought, also was hat Gott vollbracht, über die Morse-Leitung geschickt, weil er wusste, was da jetzt geschieht, und Ray Tomlinson wusste das nicht, also schickt er Quertjob. Aber gut, das ist so eine Fußnote. Ansonsten sehen Sie hier die PDP-10, also nicht, Sie erinnern sich an die Deckmaschinen vom letzten Mal bei BBN, da schickt er seine erste E-Mail. An dieser Maschine wird dann 75 das erste Video-Adventure geschrieben, also nicht ein Computerspiel, was dann dieses ganze Genre der interaktiven Fiktion prägt. Insofern, William Crowther, der das schrieb, der arbeitet auch im IMP-Team mit, Es war einfach auch eine kleine Community, die sich an der Spitze der Computerentwicklung befand und deswegen tauchen die gleichen Namen in ganz unterschiedlichen Kontexten auf. Das Grundproblem hatte ich ja schon erwähnt, eben diese virtuellen Leitungen. Es ist nicht optimal, weil die Leitungen halt dann doch blockiert werden und irgendwie auch zentral organisiert sind. In Frankreich wird es anders gemacht. Es gibt auch europäische Netze, aber die scheitern immer so ein bisschen an den europäischen Regierungen und Normierungsbemühungen. Louis Poussin arbeitet am Cyclad-Netz und sagt, okay, wir vernetzen diese Dinge auch. Er hatte das von dem ARPANET gehört, ist so nicht. Also 1970 hat er BBN besucht und diese IMS und diese ganze Technik gesehen. Will dann was Ähnliches für Europa entwickeln, weil er auch natürlich als Franzose Angst hat, dass das dann amerikanische Vorherrschaft im Kommunikationsnetz ist. Überzeugt seine Regierung, sie finanzieren das. Und sagt aber, interessanterweise, wir nehmen keine virtuellen Leitungen, also eine Telefon, es gibt immer eine feste Verbindung zwischen zwei Rechnern, also es gibt ein festes Kabel, aber das kann von mehreren mitgenutzt werden, sondern sagt, nein, wir nehmen Datagramme und logische Adressierung. Jedes Datagramm hat nur eine Adresse und das Netz kümmert sich darum, dass es an der richtigen Stelle ankommt. Und das ist ein ganz anderer, eigentlich so ein sehr unfranzösischer Ansatz, zu sagen, es ist nicht zentral gesteuert, also wer das Netz kontrolliert, der hat es, sondern die eben nicht das Netz kümmert sich drum, nein, sondern die Hosts, die kümmern sich drum, dass es ankommt und mit wem die auch gerade verbunden sind. Und wenn eine Leitung unten ist, ist nicht schlimm, dann nimmt man halt einen anderen Weg. Und jedes Paket sucht sich praktisch seinen Weg selber. Das ist eine sehr unfranzösische, weil sehr unzentralisierte Fassung, denn jeder, der sich in dieses Netz einklingt, hat damit praktisch die gleichen Rechte oder wird dann auch zum Router. Heute sagt man Router, der diese Pakete weiterleitet. Das führt aber auch dazu, dass die französische Regierung durch dieses X25-Netz, Sie erinnern sich Donald Davis, und sagt, virtuelle Leitungen, das ist stabil und da müsst ihr euch, also ihr müsst nicht diesen Hosts vertrauen, den Kunden, sondern ihr habt das Netz in eurer Hand. Und das setzt sich durch, das versteht die Regierung auch, ja, irgendwie, wir sind ja die Besitzer dieses Netzes oder die Hauptanteilseigner, und verbieten Poussin, sein System weiterzuentwickeln oder streichen einfach die Förderung und bringen dieses Transpac-System, also dieses X25-System voran. Und insofern, das ist einer der Gründe, warum Europa nicht der Entwickler des Internets war, denn die Technik dahinter steckt, die ist viel besser. Hier sehen Sie nochmal virtuelle Leitungen. Es geht über die gleiche, also nicht von A nach B oder von A nach D und von C nach B. Das fließt über die gleiche Leitung, also nicht die gleiche Stromkabel, aber so nacheinander. Und so, dass die Wartezeit insgesamt geringer ist. Das ist diese virtuelle Leitung, jetzt sozusagen nur mal so eine Fußnote, was dieses X25-Netz ist. Hier sehen Sie DATEX-P, heißt es in Deutschland, TransPAC heißt es, oder TransPAC heißt es in Frankreich. Und das ist eben so diese Vorstellung, wir kümmern uns um die Kommunikation, Sie sind dumme Terminals. Da gibt es eine Frage. CERN, das World Wide Web, da kommen wir noch dazu. Das ist aber erst Ende der 80er Jahre. Also wir sind jetzt noch so auf der Ebene, wie können Computer miteinander reden. Ach so, Sie verwechseln vielleicht Internet und World Wide Web. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Da kommen wir aber noch drauf. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also um es zu sagen, das World Wide Web ist ein Dienst, ein Protokoll, das Hypertext Transfer Protocol. Das ist auf einer ganz oberen Ebene. Das ist gleich bewertend wie E-Mail oder FTP, ist halt HTTP. Und Internet, über das ich jetzt gerade, noch nicht, wir sind ja gar nicht mehr im Internet, wir kommen jetzt gerade erst hin. Wir sind jetzt beim ARPANET. Das ist einfach, wie schicken Sie Daten von einem Rechner zum nächsten. Das Internet ist die richtige Weiterentwicklung, aber das CERN selber entwickelt dann eine Schicht, mit der Sie heute in Kontakt kommen. So wie Computer nicht Windows sind, nicht? Also, oder die Maus, sondern das ist, was dahinter steckt, ist das Internet eigentlich eine komplexere Angelegenheit. So, also hier nochmal X25 so als europäischer Weg normiert, in fester staatlicher Hand. Da gibt es zwei wichtige Dienste, die darauf aufsetzen. Minitel in Frankreich. Minitel, der Grund, warum, das sind so beim World Wide Web, in den 90er Jahren bis 97, die Franzosen sagen, Internet, das ist eigentlich sowas wie ein Minitel, so ein globales Minitel, da müssen wir gar nicht mitmachen, denn es ist amerikanisch und Minitel haben wir doch schon, ist französisch. Minitel ist ein System, das kriegen die Leute ab 74 im Prototyp und 81 im Testbetrieb, 83 im Regelbetrieb. Die Kunden kriegen so ein Gerät, was sie ins Telefon stellen. Und dieses Gerät ist einfach so ein Terminal. Das ist über dieses X25-Netz mit Zentralrechnern verbunden. Und dort können sie so Dienste abfragen. Das ist ähnlich wie heute, sagen wir mal, Videotext. Also Sie können viel abrufen, so Seiten abrufen, aber wenig hochladen. Sie können aber was hochladen. Es gab zwei, das hat sich also landesweit durchgesetzt, eben bis in die 90er. Irgendwann wurde es dann abgeschaltet, als das Internet dann doch besser war. Es gab zwei Anwendungen, Hauptanwendungen. Das eine waren Telefonbücher, kostenlos. Das war der Deal. Die französische Telekom hat gesagt, entweder Sie kriegen ein Telefonbuch einmal im Jahr, kostenlos, dickes Buch, viel Papier, oder Sie kriegen Minitel, kostenlos, also geliehen, nicht geschenkt, aber zumindest können Sie es kostenlos nutzen. Und Sie können damit dann diesen Telefondienst, Buchdienst nutzen. Also wer Minitel hatte, nutzt das Telefonbuch, weil er ja kein eigenes hatte. Das war das eine und Minitel Rose. Rosa Minitel, also für so 30, 40, Ulla. Nette Frauen chatten mit ihnen halt online und solche Sachen. Also in Pixel gibt es tolle Bilder, nicht? Müssen Sie sich vorstellen, in dieser Grafik, wie Sie da links sehen, halt dann irgendwelche Softpornos übers Netz. Aber es war ein Riesenmarkt. Also 36,15 mal so ein Kiosksystem, da konnten Sie Geld für Seiten, nicht? Das kostet Sie dann nur so und so viel Franc pro Minute. Und das war ein Riesenmarkt. So wie ja heute auch diese Dot-Sex oder alles, was in diesem Bereich ist, ja auch ein Riesengeschäft ist im Internet. Also wenn E-Commerce funktioniert hat, schon sehr früh, dann war es damit. Und das kann man in der Mediengeschichte sehen. Jedes Medium wird getriggert durch Pornos. Also weil, wenn die Leute sehen, aha, da kriegt man Pornos, ob es Kabelfernsehen ist oder Videos oder DVDs oder Blu-ray. Also sobald irgendwie Pornos zur Verfügung stehen, plötzlich geht's irgendwie. Und Minitel, das war auch einer der treibenden Kräfte, sagen wir mal. In Deutschland sah man das alles ganz anders. Also das war gar nicht so wild. Und außerdem sollten die Leute dafür zahlen, bluten, jeden Monat irgendwie Miete bezahlen. BTX nannte man das, Bildschirmtext. Auch Ende der 70er, Anfang der 80er konnte man chatten, Mail, News-Ticker, E-Banking, E-Commerce, konnte man alles machen. Das Problem war die Bundespost, muss man sagen, die das Gefühl hat, einerseits, also User haben nichts zu sagen, sie kriegen 65 Byte, nicht Kilobyte, Byte Upload und 1200 Byte Download. Also man konnte eigentlich nur sagen, welche Seite man wollte und vielleicht seine Kontonummer eintippen, aber sowas zur Kommunikation ist das wirklich lahm. Die Hardware war proprietär, also man musste sich überlegen, will ich das haben und dafür Miete zahlen? Die Franzosen haben gesagt, hier, nehmt's, benutzt's. Das Ganze war also noch viel deutscher und viel zentraler, also man hat den Kunden noch nichts anvertraut. Und naja, das führt auch dazu, dass es kaum benutzt wurde, weil es einfach zu teuer war, so wie die frühen Handys. Also als dann SMS endlich kam, ich glaube, dann ging es so richtig los, weil man sagt, aha, es geht auch billiger und ich will da eigentlich nur eine Nachricht verschicken, dass ich gleich komme. Und dann nicht 1,20 Euro für die Verbindungsaufbau zahlen. Und daraus scheitert es. Ne? Es scheitert und das ganze Netzsystem, hier sieht man das OSI, ISO, also Open System Interconnect von der International Standard Organization auf Drängen der Europäer, zu sagen, wir brauchen, wenn wir Computer miteinander reden lassen wollen, muss das alles klar geordnet sein und standardisiert. So wie dieses X25-Netz, hier sieht man, dass das X25-Netz sind so die unteren drei Ebenen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen und deswegen, das ist so Ihre Frage, was ist Internet und World Wide Web? Hier sehen Sie schon mal, Kommunikation in Netzen ist schichtweise. Also Sie haben auf der untersten Ebene die Frage, wer versteht, also wenn Sie zwei Computer miteinander verbinden, haben Sie ja irgendwelche Leitungen, Pins. Irgendeiner muss wissen in dem Computer, ein Programm, dass Sie jetzt PIN Nummer 7 auf 5 Volt schalten müssen und jetzt wieder runter. Das muss ja jemand wissen, wenn Sie was verschicken wollen. Das ist die untere Ebene. Dann müssen Sie aber wissen, dass so eine Nachricht irgendwie in bestimmten Häppchen erfolgt. Oder dann müssen Sie die Adressen verwalten oder dann müssen Sie verwalten den Benutzer. Und das sind diese verschiedenen Schichten. Das ist wie so ein Schichtkuchen. Und jede Schicht kennt eigentlich nur ihren unmittelbaren Nachbarn, an denen sie es weiterreicht. Also das sind dann verschiedene Programme, die in dem Rechner ablaufen. Und ganz oben ist die Application-Schicht, also da, wo dann, sagen wir mal, Ihr Browser läuft. Und darunter sind dann andere Schichten. Und das, also Internet läuft so nicht, aber so ähnlich. Da hier haben wir 8 Schichten, weil die ISO, also wenn sie was macht, dann macht sie es richtig. Da müssen gleich viele Schichten hin. Das Internet kommt mit 4 Schichten aus, in denen diese Funktionen auch bearbeitet werden. Und das Spannende am Internet ist, es hat sich halt durchgesetzt, weil es läuft. Dieses ISO-OSI-Modell lief nie so richtig. Das war halt so eine Geburt von Bürokraten und Beamten. Das ist the European way. Also wir müssen das erstmal also alles ganz sauber halten. Und danach können wir mit der Entwicklung beginnen. Die Amis sahen das ein bisschen anders. Die gingen halt von der Bedürfnis aus und haben gesagt, macht mal und wir gucken dann später, ob es funktioniert. Und das ist wieder so ein politischer Grund, warum das Internet, wie die Computerentwicklung, und Sie erinnern sich an Zuse, die deutsche Luftwaffe ist tadellos, da gibt es nichts zu verbessern. Und nicht, also warum bestimmte Entwicklungen in verschiedenen Ländern zwar erstmal aufkommen, das ist auch so ein bisschen, was ist technisch gerade möglich, die Probleme sind bekannt, die technischen Möglichkeiten auch, kluge Köpfe gibt es überall. Und dann entscheiden andere Faktoren, was sich durchsetzt und was irgendwie verkümmert. Und da gibt es halt nicht, Frankreich sagt hier aus Ciclard, kannst du vergessen, wir machen X25. England sagt sowieso, also der Donald Davis hat eh in diese Richtung geforscht. In Deutschland BTX und Minitel und so, das Ganze sorgt dann dafür, dass das Internet faktisch in Amerika dann auch weiterentwickelt wird. Aber mit Ideen aus Europa, muss man sagen. Und das ist diese logische Adressierung. Das ist, was der Poussin vorgeschlagen hat. Damit A, also der Grüne, sagen wir mal, mit E kommuniziert, schickt der Pakete los. Paketorientiert, das war klar, das hatten wir schon in den virtuellen Leitungen. Aber diesmal gibt es keine feste physikalische Verbindung zwischen A und E, auf die andere zugreifen können, wie bei den virtuellen Leitungen, sondern jeder Host und nicht das Netz, jeder Host kümmert oder jeder Punktknoten dazwischen kümmert sich darum, dass das Ding weitergeleitet wird, was halt gerade offen ist. Das ist wirklich, also das ist so wie so auf dem Bazar oder auf so, ne? Also wer gerade hier schreit, am lautesten schreit, der kriegt jetzt das Paket und muss sich darum kümmern, dass es weitergeht. Und so kann ein Paket über WZ nach E gehen, das angeht über WXYZE. Und bei den anderen ist es ganz ähnlich. Und irgendwie ist ein ständiges Durcheinander auf dem Netz, aber es funktioniert trotzdem. Und das hat er festgestellt in dem Ciclard-Netz. Und das entdeckt Vinton Cerf und Bob Kahn, die sich die Frage stellen, also sie haben ein ganz anderes Problem, nämlich wie können wir jetzt verschiedene Netze miteinander verbinden. Wir haben jetzt das ARPANET, das ist ein Netz mit diesen IMPs, aber jetzt gab es auch andere Netze. Es gab ein Satellitennetz, ein Radionetz, das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Und die hatten einfach die Aufgabe jetzt, auch sehr für militärische Zwecke, wie können wir diese verschiedenen Netze, ohne dass wir sie anpassen können, wie können wir die miteinander verbinden? Und dann spricht er mit dem Poussin und sieht sich das auch an und hat plötzlich die Idee, jawohl, wir machen es nicht über virtuelle Leitungen, sondern über Datagramme und über eben diese Adressierung. So, und das ist das sogenannte TCP-IP-Protokoll. Und das ist jetzt Ihre Frage. Da kommen wir jetzt hin. Wir haben unten Network Interface Layer. Also gehen wir über Ethernet rein, über Funk, über Leitung. Hier haben Sie ja überall solche Stecker in den Schränken, in den Tischen. Der kümmert sich eigentlich nur um die physikalische Adressierung. Der Internet Layer, IP, der kümmert sich um die Adressierung. Vielleicht haben Sie ja schon mal gesehen, 132.180.108.67. In meiner ersten Vorlesung habe ich Ihnen noch so eine kryptische Adresse gegeben. Inzwischen sehen ja, stehen die Vorlesungsmenschen die ja unter einer anderen Adresse. Das ist aber der Internet-Layer, der adressiert jedes Paket, was er bekommt und weiß auch, an welcher Stelle der Internet-Layer dieses Paket irgendwie hin muss. Und der Transport-Layer, der zerschneidet eine E-Mail oder eine Webseite in Pakete und nummeriert die durch, weil die Pakete ja unterschiedlich ankommen. Darüber gibt es dann vielleicht noch so einen Secure-Layer, also so einen Verschlüsseln. Und darüber ist der Application-Layer. Und da haben Sie jetzt SNMP für Simple Network Mail oder Simple News, glaube ich, ist für News. Nee, Simple Network Mail Protocol, das wird, glaube ich, für E-Mail sein. HTTP für World Wide Web, NNTP, das ist dann Net News Transfer Protocol. Also da geht es dann um Usenet, was heute kaum noch benutzt wird. Also da haben Sie verschiedene Anwendungen. Wenn Sie fragen, was hat CERN gemacht, CERN hat HTTP gemacht, ganz oben. Und in der Mitte haben Sie TCP/IP, das ist Internet. Wenn Sie jemand fragt, was ist das Internet, das sind alle Netzwerke, die das TCP/IP-Protokoll implementiert haben. Oder alle Computer, die sind Teil des oder können Teil des Internets sein. Und darunter gibt es diesen Network Interface Layer, da kommen dann eben, naja, und darum ging es ja eigentlich auch. Was haben wir denn? Wir haben das Aloha-Netz. Sie wollen Hawaii die Inseln verbinden, da können Sie keine Kabel ziehen. Das wurde versucht, die sind alle überstürmt, also so riesige Oberwasserleitungen sind alle eingebrochen. Also wird gefunkt. Aber so ein Funk, da können Sie ja keine IMPs irgendwie verbinden, die waren auf Funk gar nicht ausgelegt. Dann gab es das SAT-Netz, um die Militärfahrzeuge in Kampfgebieten mit Informationen zu versorgen. Die können Sie auch keine langen Leitungen hinter sich herziehen. Das wurde satellitengesteuert gemacht. Dann gab es das ARPANET. Und die Aufgabe war es, das sind jetzt drei verschiedene Netze, das das SAT-Netz, das PR-Netz, also das Packet-Radio-Netz, also über Funk, und die sollten miteinander verbunden werden. Und da sagen die halt, okay, wir bauen zwischen jeweils zwei Netze, nicht zwei Computer, zwei Netze, einen Rechner, der in beiden drinsteckt, ein sogenannter Gateway. Also der steckt sowohl im PR-Netz, im Funknetz, der kann funken und auch hat einen IMP, also der kann auch mit dem ARPANET reden. Oder der hat einen Satellitenempfänger und Satellitensender und ein Funkmodul. Und das ist ein Gateway. Das sind immer, das müssen Sie mal eintragen, was ist der nächste Gateway? Also das ist der Rechner, der bringt Ihren Computer hier ins große Internet. Beziehungsweise steckt wieder mit dem anderen Netz zusammen. Es gibt nicht das Internet und dann gibt es viele Netze dran. Das Internet sind diese ganzen Netze. Und jeder Gateway steckt in zwei Netzen. Also es sind immer zwei Netze, die miteinander reden können, oder auch drei oder vier. Und in der Summe schafft das jedes Paket, und das läuft über dieses Protokoll, jedes Paket, das Sie abschicken, kommt irgendwie über diese Leitung an dem anderen Rechner raus. So, und das war Internetworking. Also wir haben verschiedene Netze, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und dieser Raum ist auch ein Netz, kann man sagen, nämlich ein Ethernet. Und da gibt es hinter irgendwo, wahrscheinlich nicht in diesem Raum oder vielleicht hinten in der Ecke, ja, wahrscheinlich ist er da sogar, da steht der Gateway, da sind diese ganzen Rechner verbunden und der wiederum hat seine Verbindung zu einem anderen Netz, was uniweit läuft. So, und das ist dieses Intranetworking Ethernet, was Robert Metcalfe am Xerox PARC, ich hatte es ja schon mal erwähnt, da wo alles entwickelt wird, aber verschleudert, da wurde es entwickelt und patentiert. Das Ethernet-Prinzip oder Ethernet funktioniert. The common characteristic, hier aus der Patentschrift 77, the common characteristic of each transceiver and interface stage combination is that it constantly senses the data stream passing through the network. Partyline. Jeder hört immer auf alles, was alle sagen. The interface stage constantly looking for data packets addressed to it. Jedes Paket hat eine Adresse und ich nehme nur die Dinge, die für mich sind. Klingt vertraut, gell? Das klingt wie diese Beschreibung vom SageNet. The sensing is accomplished by a receiver included in the transceiver associated with each interface stage, connecting the interface stage to the network in addition to the normal transmitting and receiving function. The transceiver provides a further und so weiter. Und das Problem ist, was machen Sie, wenn zwei gleichzeitig sprechen? Wie machen Sie es am Telefon? Sie sehen sich nicht und beide fangen an zu reden. Man macht eine Pause, wartet eine Zeit und irgendeiner fängt schon als Erster an. Und genauso läuft das auch. Also, a self-controlled manner to avoid interference or collision with data on the cable passing between two other using devices. Also, das ist das Ethernet-Prinzip, was eigentlich schon das Partyline-Prinzip war. Wenn zwei reden, halten beide die Klappe, warten eine random Zeit, eine zufällige Zeit und dann fängt einer an und der gewinnt dann halt. Und das läuft heute in unglaublichen Geschwindigkeiten, aber Ihre Rechner, denn Sie Ihre Mail schicken können und Sie Ihre Webseite sehen können, dass die sich die Pakete nicht physikalisch auf dem Kabel kollidieren. Darum geht es ja nicht. Also Sie sendeten 5 Volt und Sie auch. Das liegt daran, dass einfach, wenn das beide machen, wird kurz unterbrochen, so jeweils eine Millisekunde, sie hat aber 2 Millisekunden und dann können Sie Ihre Sachen weiterschicken. Und das funktioniert, das Ethernet-Prinzip, sehr erfolgreich, patentiert 77, entwickelt am PARC. Aber das führt dazu, dass jetzt jede Menge kleine Subnetze entstehen, so kleine Netze, sogenannte Local Area Networks, LAN. Und die werden über das Internet, dieses TCP, miteinander verbunden. Das ARPANET wächst noch, aber Sie sehen jetzt hier schon, ne, das Hawaii-Netz ist jetzt schon per Satellitenverbindung angeschlossen. Also hier ist das ARPANET und schon so einige andere. Oder London ist angeschlossen, das ist jetzt also nicht maßstabsgetreu, aber auch wieder über Satellitenverbindung über den Atlantik. Und jetzt haben wir noch weitere Gründe, warum sich gerade das Internet durchsetzt. Einer davon ist dieses Usenet, von dem ich schon gesprochen habe, Tom Truscott an der Duke University. Die haben jetzt, das ist Ende der 70er, also jetzt gibt es ja schon Computer in Everydays, nein, aber so zum Zugang auch für normale Menschen und nicht nur für die Priester des Rechenzentrums. Und der entwickelt einfach auch nur ein Protokoll, in dem sich diese ganzen Rechner der angeschlossenen Universitäten des Nachts miteinander abgleichen. Also es gibt einen Directory, sagen wir mal, und alle Dateien, die dort liegen, verschickt er an die Nachbarn und umgekehrt, sodass dann am nächsten Morgen alle auf dem gleichen Stand sind. Genutzt wird es, um Nachrichten zu verschicken. Also ich schreibe eine Nachricht, so ich stelle eine Frage, hat eigentlich jemand das und diesen Text oder weiß jemand, warum das Wetter heute so ist? Und das wird dann des Nachts verteilt und am nächsten Tag konnte man darauf antworten. Heute läuft das alles über Chat, aber damals brauchte es dann schon eine Nacht. Aber es ist sowas wie ein schwarzes Brett, eine E-Mail an alle, die sowas abonnieren. Es gibt dann verschiedene Kanäle und man kann sagen, hier reden wir nur über Technik, hier nur über das Wetter, hier über Politik, hier nur über Sex und hier nur über Drogen. Das gibt es dann später auch noch. So, das ARPANET entwickelt sich weiter. 1980 sehen Sie, das ist einfach nur, es verflechtet sich, es wird auch so weit. Es hängen jetzt alle möglichen dran, also zivile Einrichtungen, militärische Einrichtungen, Forschungseinrichtungen. Und da zieht, jetzt kommt das Department of Defense, inzwischen heißt es auch nicht mehr ARPA, sondern DARPA, um das Defense nochmal so hervorzuheben, und sagt, Moment, was da entstanden ist, das ist ja, gucken Sie sich das mal, ist ja ein Gewusel. Da kennt sich ja keiner mehr aus und keiner weiß, wo unsere militärischen Daten hinkommen. Und wir haben also Grundlagen für neue Kampfflugzeuge, die sind ja plötzlich da überall verfügbar. Und sie versuchen, das zu zentralisieren. Jetzt kommt das Militär und sagt, nein, Command and Control, das ist alles hier zu irgendwie, das ist alles so zu Hippie-mäßig. Und Colonel David Russell geht jetzt hin, verwaltet das IPTO und das ARPANET, aber sie kriegen es nicht mehr in den Griff. Denn, das ist ein schöner Satz, das ARPANET oder auch das Internet interpretiert Zensur als Störung und umgeht sie. Wenn ein Knoten sagt, das schicken wir nicht weiter, dann sucht sich das Paket halt einen anderen Weg. Also wenn ein Knoten es blockiert, dann sagt der Router, okay, ich darf es nicht abschicken, dann gehe ich halt über den Süden oder über den Norden. Und alle Leitungen, das ging gar nicht mehr zu kontrollieren, sodass es zur Trennung kommt. 83 im Übergang zu TCP-IP, also weil dieses ARPANET dann auch noch ans Internet angeschlossen wird und dann auch alle weiteren Netze damit irgendwie in Verbindung standen, spaltet sich das ARPANET auf in das MILNET mit 78 Knoten und das ARPANET mit 45 Knoten, die übrig bleiben. Das Usenet selber, sehen Sie hier, ist eine amerikanische Geschichte, aber hat auch schon wieder bis nach Australien, nach Japan und nach Europa gibt es dann Verbindungen. Also Usenet, da ging es um diese Nachrichten, die verschickt werden. Das ist sozusagen ein Netz, was über dem Internet drüber liegt, weil die Frage ist, wer macht da mit und wer macht bei welchen Newsgroups mit? Und Brian Wright sagt halt, gründet diese sogenannten Alt Newsgroups für Alternative, weil es gab bestimmte Themen, die durften nirgendwo verhandelt werden, weil da zensiert wurde. Und es gab immer die Möglichkeit, dass für so jede dieser Gruppe der Moderator sagt, dies wird gestrichen, diese Nachricht filter ich raus. Oder wir abonnieren diese Gruppe gar nicht und so weiter. Und er richtet die sogenannten Alt Newsgroups ein. To end the suspense, I've just created Alt.sex that meant that the Alt Network now carried Alt Sex and Alt Drugs. It was therefore artistically necessary to create Alt Rock and Roll, which I have also done. Also Sex and Drug and Rock and Roll wird jetzt im Usenet verhandelt und Sie können sich vorstellen, da ist natürlich viel los in diesen Gruppen. Und die Fragen der Zensur, da stellt sich erst später. Aber das Interessante ist, I have no idea what sort of traffic it will carry. If the bizarroids take it over, I will remove, group it or moderate it. Otherwise, I will let it be. Und später sagt er, mir war zu dem Zeitpunkt der E-Mail gar nicht klar, Alt-Groups kann man gar nicht removen. Alt-Groups verbreiten sich selbstständig. Also jeder kann lokal auf seinem Rechner sagen, das will ich nicht. Aber es gibt keinen Zentralpunkt, an dem diese Gruppe gehostet wird. Das war bei den anderen Gruppen anders. Da gab es einen, von dem gingen die Nachrichten aus. Und wenn man Barons Prinzip, einen Zentralknoten, wenn ich den sprenge, ist das Netz da hinüber. Und die Alt-Groups wurden überall kopiert. Und wenn ich ihn irgendwo rausnehme, die anderen hatten die Nachrichten auch. Es gibt es bis heute. Google hat Groups, also es gibt Google Groups, wenn Sie da reingucken. Google hat das vor ein paar Jahren übernommen, das gesamte Usenet, kann man sagen. Und auch die alten Archive aufgekauft. Das waren so ein paar CDs, wo diese ganzen Messages dann drauf waren. Da können Sie ja also zurückgehen bis in die 80er und so nach Alt-Sex und Alt-Drugs und Alt-Rock'n'Roll suchen. Ich meine, das hat eher was für Historiker den Wert, aber das ist eine Form der Kommunikation, die gibt es heute noch. Es gibt ja überall so Newsgroups oder Foren, heißt es heute. Und das geht auf diese Entwicklung zurück. So, jetzt greift dann, wie geht es weiter mit dem ARPA und dem Internet? Die National Science Foundation erklärt, dass TCP-IP-Netz zu ihrem zentralen Backbone, also sie sagt, wir geben die dicken Leitungen zur Verfügung. NSFnet Backbone Services are provided to support open research and education in and among US research and instructional institutions, plus research arms of for-profit firms when engaged in open scholarly communication and research. Da durfte jeder mitmachen, der sich irgendwie an Forschung und Lehre beteiligt hat. Und sie stellten die Infrastruktur zur Verfügung und waren wesentlich dafür verantwortlich, dass 86 das TCP-IP-Protokoll sich durchsetzt und damit das Internet und nicht etwa andere wie das X25-Netz. Und jetzt kommt dieses Bild, was ich anfangs ja schon auf der ARPA-Folie hatte, das Internet 87, in der Mitte immer noch ganz fett das ARPANET, dann das SATnet, das MILNET, NSF Backbone, also als Rückgrat des Internet und noch so kleinere Subnetze. Aber inzwischen, das ARPANET war technisch heillos veraltet und hier sieht man noch das ARPANET, jetzt geht es einfach zurück, also alle sind jetzt im Internet drin, aber das ARPANET als eigenständiges Netz löst sich auf, 89 sieht man, sind noch ein paar Knoten übrig und 1990 wird der letzte IMP abgeschaltet. Und dann treffen sich nochmal, und hier ist die Frage, wer hat eigentlich das Internet erfunden? Jetzt treffen sich so die wichtigsten Namen, viele von denen sind uns in der Vorlesung auch schon begegnet. Rechts das Diagramm ist dann etwas verwirrend. Also viele Namen werden Sie wiedererkennen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Klar ist aber, niemand hat das Internet erfunden. Das war ein Gemeinschaftswerk von sehr vielen, auch einige, die hier gar nicht drauf sind. Und keiner kann sagen, das ist unseres. Jetzt sind wir so Ende der 80er Jahren ist das Internet wirklich das Netz geworden, was die ganzen Zentren verbindet. Es gibt noch Alternativen. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage, was hat CERN gemacht? Denn jetzt haben wir eigentlich diese Schichten, wir können Nachrichten in Pakete zerteilen, wir können die Pakete über ein Netz verschicken und das kümmert sich um die Adressierung und das kümmert sich auch um die physikalischen Transport. Aber was können wir damit jetzt eigentlich anfangen mit so einem Netz? E-Mails können wir schicken, okay, File Transfer. Aber eine der Sachen ist, wir haben viele Informationen, die müssen wir irgendwie zugänglich machen. Ein so ein Ansatz war Gopher. Gopher ist der Versuch, das Wissen der Welt in einem Baum zu organisieren, was Bibliotheken machen. Also jeder Beitrag hat eine klare Hierarchie, irgendwie Games, Humor, Movies, Music, Recipes für Kochrezepte. Und wenn Sie da reinklicken, öffnet sich wieder ein Baum. So ein bisschen wie Ihr Dateisystem auf dem Rechner. Aber auch da werden Sie feststellen, dass Sie viele Dateien gar nicht wiederfinden. Denn als Sie sie abgespeichert haben, war klar, dass das unter Rezepte gehört oder unter Movies. Und dann suchen Sie es wieder, aber dann suchen Sie es halt unter Unterhaltung oder unter Freizeit und finden es nicht mehr. Und da gab es dann auch, also es war ein Baum und dann gab es Suchmaschinen, die diesen Baum durchforsteten. Aber es war mal wieder, es gab wieder einen zentralen Ansatz und dann gab es halt Tim Berners-Lee am CERN, der gesagt hat, wir haben CERN, Forschungszentrum, wir haben regelmäßig Gastdozenten oder Gastforscher hier, die Protokolle schreiben oder Forschungsergebnisse, die noch nicht publikationswürdig sind, Mitschriften, alles Mögliche haben, das irgendwo auf diesen Rechnern ablegen und niemand findet es mehr wieder. Die sogenannte graue Literatur, die wird auch nicht archiviert. Also die taucht in so einem Baum auch gar nicht auf. Wie können wir die zugänglich machen? Hypertext ist ein altes Prinzip. Also Hypertext gibt schon die Ideen seit den 40ern. Und wenn Sie, also die Frage ist, wie weit Sie zurückgehen, so Fußnoten gibt es ja noch viel länger. Also dass Texte aufeinander verweisen, ist ja nicht wirklich neu. Und dass Computer das machen können, die Idee ist auch alt. Aber es gab wenig Systeme, die das in einem größeren Maßstab auch umsetzen konnten. Und er nimmt aber die Ideen auf und sagt, okay, ich mache ein Protokoll auf, HTTP nenne ich das, mache so ein Proposal, das genauso wüst ist, also wie das Internet, also das World Wide Web da drauf sitzt und sagt, okay, jeder kann seine Dateien dort reinstellen und die Idee ist, wir verlinken das einfach. Also immer ein Nachbar wird schon wissen, was das für ein Dokument ist und er schreibt einen Link hin und dieses Netz organisiert sich selbst. Und das setzt sich nun sehr schnell durch. Das liegt nicht nur an dem HTTP, da kommen noch andere Sachen dazu, andere Kriterien und formen das World Wide Web Anfang der 90er, Ende 89. Manche sagen, ja, das hängt mit dem Fall der Mauer zusammen. Jetzt plötzlich braucht man auch eine dezentrale Struktur, nachdem die zentralen politischen Strukturen sich auflösen. Bis hin zu, das Internet oder das World Wide Web hat die DDR und sozusagen den Ostblock in die Knie gezwungen, weil man jetzt Informationen nicht mehr unten halten kann. Also das ist, glaube ich, wilde Spekulation. Aber es lag natürlich auch in der Zeit, das war ja tatsächlich einer der Gründe mit der DDR, dass der Informationsfluss konnte nicht mehr so kontrolliert werden. Und es gab dann einfach, also die Unzufriedenheit wuchs nicht nur, also ging ja auch eher um Reisen und solche Dinge, also Zugänglichkeiten. Und das spielt natürlich in dieser Zeit, spielt dann auch eine Rolle, dass man sagt, wir haben einfach so viele Möglichkeiten und wir müssen das anders nutzen. Hier sieht man nochmal das NSFnet 91. In der Backbone Structure im Hintergrund, also das hat in der Zeit das Internet, das heißt, es ist aber auch im zivilen Bereich drin. Und jetzt sozusagen das dritte Kriterium für das World Wide Web, NCSA Mosaic, also im National Center for Supercomputer Applications, sitzt Marc Andreessen und schreibt ein Programm, mit dem man das World Wide Web besser zugänglich und auch darstellen kann. Das Ding heißt Mosaic. Heute heißt es Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera und so weiter. Damals dieses Mosaic, das war so der erste Webbrowser, der dieses Hypertext-Transfer-Protokoll, das in dem HTTP werden HTML-Dateien übertragen, das sehen Sie auch in der Dateiendung. HTML heißt Hypertext Markup Language. Da wird Hypertext definiert, wie es läuft. Und der Browser stellt es dar. Wenn da irgendwie steht Überschrift, dann wird es fett gemacht. Wenn da steht Link, dann wird es unterstrichen und blau geschrieben und solche Sachen. Und jetzt haben wir ein Interface, um auf das World Wide Web zuzugreifen. Und das ist eben dieser Mosaic. Aus dem geht dann Netscape hervor. Also Marc Andreessen wird der Gründer von Netscape, der ja vielleicht in den 90ern im Grunde genommen marktführend war, bis Microsoft dann den Markt für sich entdeckt und mit aller Gewalt reinbricht. Und das Letzte, was noch wichtig ist, dass sich das Internet oder das World Wide Web verbreitet, sind diese Internet Service Provider. Denn das NSFnet sagt 91, okay, wir öffnen uns für zivile Anwendungen. Also nicht nur für Forschung und Schulen, sondern jetzt können auch Privatkunden rein. Und die brauchen dann sogenannte Service Provider, die ihnen den Zugang zur Verfügung stellen. CompuServe war schon ab 69 über X25, konnten sie sich da per Telefon einwählen, aber es war ein sehr geschlossenes System. Aber CompuServe hatte einen festen Kundenstamm und bietet plötzlich den Zugang zum Internet an, zum World Wide Web. AOL gründet sich 83, America Online, was in den 90ern, das war ja das Riesending, also das, glaube ich, 2001 haben die mit Warner Time Warner so eine Joint Venture geschlossen und gesagt, wir nennen uns jetzt AOL Time Warner. Ich glaube, letztes Jahr haben sie es dann endlich wieder gestrichen und AOL ist längst wieder unten. Aber es war der Riesen, also Provider, MSN 95, Microsoft Network, Microsoft entdeckt, es gibt das Internet und rennt hinterher. T-Online auch ab 95, sieht das ein, dass BTX vielleicht doch nicht das Letzte ist und macht dann auch mit. Und die bieten nun den Privatpersonen an und sagen, okay, für eine monatliche Gebühr kannst du dort mitmachen. AOL ist deswegen so erfolgreich, weil sie die ersten sind, die sagen, eine Flatrate. Du zahlst nur 40 D-Mark und kannst so lange surfen, wie du willst. Okay, du musst Telefonrechnung zahlen, aber mindestens nicht uns. Und jetzt geht's los mit der Kommerzialisierung des Internets, getriggert durchs NSF-Net, muss man sagen. Also das NSF sagt, wir leiten auch diese zivilen Pakete durch und die anderen Länder machen mit. Und das führt dazu, dass Anfang der 90er Jahre haben wir das World Wide Web mit schönen bunten Bildern und vielen Texten, einfach zugänglich für den normalen Menschen. Wir haben das NSF-Net, was die technische Infrastruktur liefert. Wir haben die Internet Service Provider, die den Zugang überhaupt ermöglichen für Privatpersonen. Und wir haben Mosaic und Netscape, die die Oberfläche bereitstellen, dass man das World Wide Web sehen kann. 1994 gründet sich dann Yahoo, auch wieder so ein Baum, als Handverlesene des Best of Hyperlinks. Also nicht, wir gucken uns das Netz für Sie an und kategorisieren das in unseren Baum rein. Und wenn Sie was suchen, müssen Sie in der richtigen Kategorie suchen. Also ähnlich wie Gopher, was jetzt sich da drüber legt, weil klar war, also es gibt zwar alles irgendwo oder sehr vieles, aber man muss erst mal wissen, wo. Dieser Lost in Hyperspace geht los und Yahoo ist also der erfolgreichste. Den gibt es ja, muss man sagen, bis heute gibt es die ja auch. Die sind so lala, aber die haben sich wacker geschlagen. Es gab sehr viele andere Suchmaschinen, die inzwischen untergegangen und aufgekauft sind. Und dann kommt das Jahr 1995, jetzt 15 Jahre her. Netscape Navigator kommt raus und also alles noch deutlich einfacher und besser als noch mit Mosaic. Yahoo geht an die Börse. Also es wird der ökonomische Wert von Internetfirmen wird erkannt und auch entsprechend gewürdigt. Diese sogenannte, heute sagen wir, die Dotcom-Blase bläht sich auf. Damals war das aber Goldgräberzeit. Time überlegt sich, machen wir mit oder nicht? Also was ist mit der Zukunft des Buches? 95 war klar, in 5 Jahren gibt es keine Bücher mehr und Sie sitzen auch alle zu Hause im Bett und hören sich das hier live gestreamt an. Also keiner bemüht sich mehr irgendwo hin. Das war alles klar und das war alles die Frage, wie geht's weiter? Und Time fragt sich, machen wir mit, Zukunft des Buches, Zukunft der Zeitschrift und sagen, nee, doch nicht, wir investieren doch nicht und bringen ihren Cyberporn-Artikel und machen klar auf eine Grundlage einer völlig haltlosen Umfrage, dass das Netz eigentlich zu 80% nur aus Pornografie besteht und Ihr Kind kann nämlich da jederzeit drauf zugreifen. Wollen Sie das? Wollen Sie bei sowas mitmachen? Also der infame Cyberporn-Artikel mit einem wunderschönen Cover, muss man sagen, der aber auch zum ersten Mal klar macht, es gab ja Pornografie, bis heute gibt es das ja als Problem und die Diskussion ist ja, und nicht Kinderpornografie, also nicht, das ist jetzt legale Pornografie, aber zugänglich für Kinder. Und diese Diskussion fängt da an über so soziale Auswirkungen. The Net mit Sandra Bullock, völlig fehlbesetzt, aber es wird gedreht, nicht so irgendwie Identitätsdiebstahl. Heutzutage ist das, also nicht 95 war das nicht möglich, aber so als die Science-Fiction-Filme, auch Johnny Mnemonic, das so Science-Fiction entdeckt das Internet für sich als Film, als literarische Gattung gibt es das schon seit Mitte der 80er, Cyberspace, William Gibson und so. Aber das kommt ins Kino und zwar jede Menge so Filme, 95 bis Matrix 99, also wo es darum geht, dass irgendwelche Leute sich in diesem Internet verlieren und mit dreidimensionalen Wissensräumen und so weiter. Bill Gates entdeckt nicht das Internet, entdeckt die Informationsgesellschaft und schreibt The Road Ahead, indem er schreibt, wie die Zukunft der Informationsgesellschaft aussieht, ohne einmal das Wort Internet zu erwähnen. Sein Berater hat ihm nämlich gesagt, Internet, das ist sowas wie ein globales Telefonnetz, nicht wichtig. Das ändert sich ganz schnell in diesem Jahr. Also das Buch kommt raus und einen Monat später merkt er, verdammt, Internet verschlafen, bringt den Internet Explorer raus und behauptet, das muss jetzt Teil des Betriebssystems sein, deswegen können alle anderen weg. Ändert sein, MSN wird gegründet. Und hätten sie es nur 5 Jahre vorher gemacht, wäre wahrscheinlich jetzt alles in Hand von Microsoft, weil die ja doch Marktführer waren. Aber da Microsoft immer nur nach hinterher rennt und dann mit so etwas windigen Zusatzangeboten den Markt aufrollt, haben sie auch diese Entwicklung verschlafen. Negroponte im gleichen Jahr gründet Being Digital raus und sagt, die Zukunft der Informationsgesellschaft ist natürlich das Netz und alles wird vernetzt sein und die Kinder haben die besten Bildungsangebote, das ist so ein richtiges, alles wird gut, das Netz wird ganz spannend. So John Perry Barlow schreibt dann, Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, also eher so im 19. Jahrhundert angesiedelt. I come from cyberspace, the new home of mind. Also pathetische Texte werden geschrieben und will dann sagen, you have no Ihr habt kein Recht hier. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. Die Unabhängigkeitserklärung ist ja in Amerika des Cyberspace 96. You have no moral right to rule us, nor do you possess any methods of enforcement we have true reasons to fear. Heute ist es absurd, wenn Sie sich vorstellen, Internet und World, nicht nur World Wide Web, aber das gesamte Internet ist der am besten regulierteste Raum überhaupt. Nicht am kontrolliertesten, weil es schwer ist, aber es gibt eine Menge Methods, die zu fürchten sind und die werden ja auch derzeit immer noch virulent ausgehandelt. Aber sowas entsteht Mitte der 90er, einfach die Idee, wir haben was ganz Neues, was die anderen noch nicht verstehen. Diese Kluft macht sich hier auf, die gibt es bis heute, diese Kluft der Leute, die mit dem Internet irgendwie klarkommen und darauf das als Medium der Selbstreflexion oder der Selbstverwirklichung begreifen und die anderen, die das eher so Cyberporn, also irgendwie nur pädophile Neonazis im Netz und versuchen das halt, oder Bombenbauer, nicht, die unseren Kindern Bombenbastelanleitung geben, und die versuchen das halt irgendwie zu regulieren, weil das sonst wilde Anarchie ist. 97 Google entwickelt, also es ist nicht der erste, aber sie machen es am besten, also lösen diesen Wissensbaum auf und sagen, ist doch uns egal, also unter welcher Kategorie ihr sucht, gebt einfach eure Wörter ein und wir kümmern uns um den Rest. Haben einen ganz pfiffigen Algorithmus und sagen im Wesentlichen, der Rang einer Webseite berechnet sich aus dem Rang der Seiten, die auf sie verweisen. Also wir haben eine Seite, die hat den Rang 100. Die hat zwei Links und diese beiden Links kriegen jeweils den Wert 50. Ihr Rang 100 wird durch 2 dividiert. Je mehr Links rausgehen, desto geringer ist sozusagen jeder Linkwert. Und jede Seite, auf die verlinkt wird, kriegt damit 50 Punkte. Und von der unteren kriegt sie dann 3, die hat 9 als Ranking und verteilt jeweils 3 Punkte. Und das machen wir einmal, dann machen wir es nochmal und nochmal und nochmal, das Ganze iteriert. Deswegen immer Rang I plus 1 ist halt die Summe der vorherigen Ränke geteilt durch die Anzahl der ausgehenden Links. Und damit sagen wir, ein Hyperlink ist ein Zeichen dafür, also wenn jemand auf Sie verlinkt, ist das ein Zeichen dafür, dass Sie beliebt sind, dass Sie wichtig sind, dass Sie zitiert werden. So, das ist so der wissenschaftliche Ansatz, da kommen Sie auch her und das wissenschaftliche, die Reputation liegt daran, wie oft werde ich zitiert. Das macht Google, also das ist noch aus Ihrer Patentschrift, also das ist der veröffentlichte Teil, ansonsten haben Sie Ihren Algorithmus natürlich streng geheim gehütet, aber es darf niemand anders darf das machen, weil Sie das Patent haben. Wie Sie das machen, nämlich so ein Iterationsprozess, aus dem sich dann einmal alle 2 Monate, der sogenannte Google Dance, wird das Ranking von Ihren ganzen indizierten Seiten berechnet. Wie viel sind die eigentlich wert im Netz? Und da geht der Streit los, wie schon beim Sabernet, also wie schaffe ich es eigentlich da hochzukommen, dass wenn man ein Wort eintippt von meinem Business, dass ich dann nach oben komme und diese ganze Search Engine Optimization fängt damit an, mit der Frage, wie kriege ich eigentlich Links? Also da gibt es ja verschiedene Spam-Techniken und verschiedene redliche und unredliche Techniken. Aber das beginnt, als Google sagt, der Wert einer Seite ermisst sich aus der Anzahl der Seiten, die auf sie verweisen. Aber sie schaffen es, im Gegensatz zu allen anderen Suchmaschinen, wirklich relevante Ergebnisse zu liefern. Und der Marktanteil spricht für sich. Hier von letztem Jahr, Google ist, glaube ich, jetzt nur für USA-Search-Market. In Deutschland ist, glaube ich, noch wilder bei Google. Also 2/3 gehört Google. Da gibt es immer noch die Yahoo und Yahoo-Seiten, die von Yahoo aufgekauft wurden, immer noch mit 20%, Microsoft-Sites 8%, Ask Network, Ask Jeeves, ich weiß nicht, ob Sie das jeweils benutzt haben, da können Sie richtige Fragen stellen und der spuckt dann was aus. Und AOL und so andere Likers-Dinger da so bei 4% und da gibt es, glaube ich, noch so ferner Liefen. Also es gibt ja hunderte von Suchmaschinen, auch spezialisierte, aber im Wesentlichen inzwischen ist sowas im Netz suchen. Und im Netz heißt im World Wide Web und das heißt so viel wie googeln. Also ich google mal im Internet, heißt ich benutze eine ganz spezielle Site, um im World Wide Web etwas auszutesten. Aber es ist wie mit anderen Marken ja auch. Google wehrt sich noch dagegen, weil sie dann das Namensrecht verlieren, wenn es so etwas ist wie Tempo. Hast mal ein Tempo, das ist kein Markenname mehr. Und wenn man sagt, ich google mal, das geht nicht. Nein, das muss heißen, ich suche auf Google. Das sind solche Streitigkeiten, die jetzt aktuell sind. Und das ist auch so ein bisschen der Stand. Wir sind weit gekommen. Jetzt nochmal zum Zusammenfassen. Hier sieht man es nochmal, TCP/IP als Protokollschicht. Also Physical Layer, nicht Ethernet, X25 über diese virtuellen Leitungen oder Token Ring, das ist etwas älter. WLAN muss man heute sagen. Auch über Handy können Sie sich ja verbinden, über UMTS. Das ist alles Physical Layer. Wenn wir von oben runtergehen, fangen wir mal oben an. Sie haben SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Sie schreiben eine Mail. Was passiert aus Ihrer Mail? Die ist lang, die wird zerschnitten in Pakete über den TCP Transport Layer. Und diese Pakete werden nummeriert, weil ja jedes einen anderen Weg geht, werden an das Network, an den Network Layer weitergereicht. Da kriegen sie eine Adresse, bitte dahin schicken. Und der Network Layer kümmert sich auch darum, dass das weitergereicht wird über diese Router, die eigentlich nur bis IP gehen. Gucken, ist das meine Adresse? Nein, sonst gebe ich es weiter. Wenn ja, behalte ich es. Und weitergeben heißt, ich weiß ungefähr, wo ich es hingeben muss. Und der Physical Layer liegt da drunter. Das sind hier mehrere Schichten noch. Und der sagt einfach, okay, welches Kabel muss ich benutzen, um das zu verschicken oder welchen Satelliten, welchen Funk muss ich jetzt einschalten und so weiter. Und dann geht es auf der anderen Seite entsprechend wieder hoch. So funktioniert das Internet und ganz oben haben Sie diesen Application Layer mit den verschiedenen Anwendungen, die Sie benutzen, die aber auf einem, was haben wir, ein digitales, paketorientiertes, dezentrales Kommunikationsnetz. Und damit ist die Geschichte an dieser Stelle, zu Ende nicht, aber ich muss sie hier abbrechen. Und denke auch, der historische Teil der Vorlesung ist damit erstmal Schluss und wir fangen dann in der nächsten Woche in dem systematischen Teil an. So, es geht ja Geschichte und Technik. Geschichte taucht immer noch auf, aber wir steigen jetzt stärker in die Technik ein, dass Sie dann auch verstehen, wie Multimedia-Technik und digitale Medien unter diesen Infrastrukturen, die wir jetzt historisch in der Entwicklung gesehen haben, auch tatsächlich funktionieren. Keine Sorge, ohne Sie jetzt da allzu sehr mit Technik zu belatschern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.